Ja, hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen bei dieser ganz besonderen Ausgabe von Behind the Story. Wie der liebe Karl Kratz immer gesagt hat, und Grüße gehen raus an der Stelle, alles ist für jeden irgendwann das erste Mal. Entsprechend ist das hier auch eine besondere Ausgabe und eine erste Ausgabe von Behind the Story. Die reguläre 40. Ausgabe ist nämlich die erste, die ich unterwegs aufgenommen habe. Und zwar bin ich zurzeit auf der SEO Campix in Berlin, auf der SEO Campix Extreme, so heißt sie ganz genau. Ja, und da es in dieser und der letzten Woche mit einer regulären Aufnahme von einem normalen Podcast-Format von Behind the Story nicht funktioniert hat, habe ich gedacht, komm, lass einfach mal was Neues machen und red einfach mal mit den Menschen auf der SEO Campix. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mit der Pune geredet, mit dem Joachim, mit dem Rick, mit der Beatrice und mit dem Martin. Die stelle ich euch alle genauer in den Shownotes vor oder in den Posts, die ihr jetzt gelesen habt. Ja, und jeder hat uns so ein bisschen Einblick gegeben in die aktuelle Situation im Business, im Leben. Und jeder hat auch einen tollen Tipp für euch dabei. Also ich hoffe, diese neue Version von Behind the Story on Tour gefällt euch. Schreibt mir das gerne, ob es euch gefällt. Gebt mir gerne ein Like oder ein Follow, wenn das cool war. Und wenn es nicht cool war, schreibt es mir auch, weil dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen soll. Ja, in diesem Sinne freue ich mich wahnsinnig auf eure Kommentare und auf eure Likes. Und jetzt geht's los mit der SEO Campix Extreme Edition von Behind the Story on Tour. Viel Spaß damit und hier ist unser erster Gast. Ja, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, bin ich ja auf der SEO Campix Extreme in Berlin. Und ich habe mir überlegt, ich rede mit den Menschen, die da sind und mache so eine kleine persönliche Heldenreise. Also anders, ihr Lieben, als ihr es normalerweise gewohnt seid da draußen. Nicht dieses lange, tiefe Gespräch, sondern mit den Menschen, die hier auf dieser SEO-Fachkonferenz sind, einfach mal so einen kleinen Überblick, wer das ist. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig, denn gegenüber sitzt mir eine Person, die ich gestern Abend erst kennengelernt habe. Und ich habe sie überredet und sie war ganz spontan und sie hat gesagt, ja, mache ich, ich komme zu dir und ich stelle mich mal vor. Und das ist die Pune. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, meine Liebe, wir sind ja hier auf einer SEO-Konferenz. Du bist ja mit Sicherheit nicht als SEO geboren im Iran. Sie kommt aus dem Iran, wird sie gleich was zu sagen. Sondern du hattest ja irgendwie eine andere Welt, in die du reingeboren wurdest. Und ja, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen was. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie bist du sozusagen in diesen Bereich gekommen?
Ja, hallo, mein Name ist Pune. Ich komme ursprünglich aus Persien, bin seit 25 Jahren in Deutschland verheiratet, zwei erwachsene Töchter, die halt studieren. Ja, vom Beruf war ich im Iran, also studiert habe ich Wirtschaftsinformatikerin und Bankkauffrau bin ich. Ja, dann kam ich nach Deutschland, erstmal so zwei Kinder hintereinander und dann durften wir endlich in Deutschland bleiben. Das ist aber eine andere Geschichte, das möchte ich jetzt nicht dann tiefer eingehen, aber ja, dann musste ich erstmal die Sprache lernen und ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, aber ich habe geschafft, ohne Artikel, okay, seitlich, genau, das weiß ich jetzt, wie man spricht. Und dann habe ich zwei Weiterbildungen gemacht als Multimedia-Assistentin und Web-Developer. Und dann habe ich erstmal angefangen, als Web-Entwickler zu arbeiten, damals in Göttingen. Und ja, nach einem Jahr sind wir dann umgezogen in die Nähe von Köln. Und ja, dann habe ich mich für Suchmaschinenoptimiererin beworben, dass ich überhaupt nicht wusste, ja, was das bedeutet. Und ja, weil ich dann von Webentwicklungswelt dann halt komme und mich mit Code auskenne, HTML-Code, dann bin ich dann halt ganz schnell in diesen Bereich reingerutscht, habe ich so viel Spaß gehabt und habe ich immer noch, habe ich dann mich hochgearbeitet als Senior SEO und jetzt Lead of SEO, arbeite bei TWT Group in Düsseldorf und ja, fachlich leite ich dann ein Team und habe dann jeden Tag Spaß. Jeden Morgen sage ich, juhu, ich möchte arbeiten. Und jeden Tag ja, kämpfe ich auch mit ganzen Hürden, die im Bereich Suchmaschinenoptimierung gerade aktuell los ist.
Ja, das hast du ganz mega gemacht, deine Vorstellung. Denn ich darf euch verraten, ihr Lieben, erstens mal ist sie die erste, die für dieses Behind-the-Story-On-Tour-Format vor meinem Mikrofon sitzt, so muss ich sagen. Und zum Zweiten war sie ein bisschen nervös, weil es ihre erste Podcast-Aufnahme ist. Hast du super gemacht, liebe Pune. Ja, ihr wisst es aus dem Langformat und das möchte ich mit diesen kleinen Interviews hier auf der Konferenz auch machen. Wir haben ja die Schnellfragerunde. Die wird auch hier ein bisschen kürzer sein als sonst. Aber damit ihr meine Gäste ein bisschen besser kennenlernt, habe ich jetzt so ein paar kurze Fragen für dich vorbereitet. Und ja, ich würde dich bitten, Pune, dass du einfach, also gar nicht jetzt, du musst gar nicht in einem Satz antworten, aber ein bisschen verkürzt mal einfach sagen, was du für ein Typ bist. Und die erste Frage lautet, Frühaufsteherin oder Nachteule?
Beides. Ich kann ganz früh aufstehen, ich kann aber auch ganz spät unterwegs sein. Ich bin, also Schlaf wird überbewertet.
Du hast eben, ich habe eben gelauscht, es ist ja eine Konferenz hier und ich habe mitbekommen im Tisch vorher, dass du gesagt hast, dass irgendjemand zu dir gesagt hat, kannst du jetzt einfach so schlafen, weil du meintest, ich könnte mich jetzt mal hinlegen, schlafen, dann bin ich aber zum Abendessen, wir gehen nachher alle zusammen essen, bin ich wieder fit. Das stimmt, ne?
Ganz genau, 10 Minuten schlafen und dann bin ich wieder fit.
Respekt dafür. Also du hast sozusagen den Powernap erfunden. Ja. Gut, nächste Schnellfrage, Kaffee oder Tee?
Ah, definitiv Tee. Grüner Tee und schwarzer Tee, nur das. Okay. Süßholz kann ich gar nicht vertragen.
Gar kein Kaffee?
Ja, einmal morgens, wenn mein Mann ganz nett Kaffee bringt, dann trinke ich mit. Mhm. Ansonsten, ja, ich brauche gar keinen Kaffee.
Okay. Gibt es ein Buch oder vielleicht ein Zitat oder ein Sprichwort? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat mich sehr geprägt, das würde ich den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben?
Ja, tanzen, als ob dich niemandem sieht. Im Leben. Einfach mach dein Ding. Also es ist bestimmt kein Zitat jetzt, aber ich lebe mein Leben, wie ich das will und das ist mir auch egal, wie die Leute mich bewerten und zuhören. Ich bin ein Kind einfach in meinem Herz.
Jetzt kommst du ja aus dem Iran, das hast du mir ja gestern Abend erzählt und ich war leider noch nie da. Es ist ja auch sehr schwierig im Moment und ich denke, die Gedanken von uns und die guten, besten Wünsche gehen an die Menschen im Iran auf jeden Fall. Trotzdem würde mich mal interessieren, also ich habe natürlich viele Filme und Dokumentationen gesehen über das Land und ich weiß, es gibt sowohl eine große Küstenregion als auch viele Berge, viele Gebirge. Und deswegen die nächste Frage ganz spannend. Wenn du persönlich jetzt hier von Deutschland aus in Urlaub fährst, was präferierst du, Meer oder Berge?
Also ich komme aus Nordiran, wo die Kaspische Meer ist. Ich bin definitiv ein Meertyp.
Also du sitzt gerne auch am Meer oder gehst gerne ins Meer und...
Sehr gerne, nur.
Okay, dann haben wir die nächste Frage. Auch sehr spannend bei dir, weil du bist ja eine echte SEO-Expertin. Welche App benutzt du am meisten?
Gar keine App. Ja, eigentlich bin ich dann, wenn ich nicht arbeiten muss, dann bin ich nicht so ein Online-Mensch, sehr viel, dass ich spiele oder sonst was. Ich gucke mir nur Instagram, also eigentlich bin ich nicht so große App-Fan.
Und beruflich auch nicht WhatsApp oder so irgendwie Slack oder sowas?
Ja, also WhatsApp schon, aber Slack beruflich definitiv. Aber ich habe auch keinen Slack auf meinem Handy. Ich möchte auch in Ruhe gelassen werden, wenn ich nicht arbeite. Und daher, ja, also WhatsApp und Instagram und natürlich auch LinkedIn, wenn man dann was lesen möchte. Ansonsten gar keine App.
Okay, dann habe ich nur noch eine Frage in der Schnellfragerunde, dann sind wir da auch schon durch. Ich habe dir ja gesagt, es tut überhaupt nicht weh, das kriegen wir super hin. Bitte vervollständige den folgenden Satz und der Satz lautet, am besten entspanne ich?
Beim Sonnenuntergang am Meer, wenn ich da sitze und diesen Sonnenuntergang betrachte. Dann kann ich mich am meisten entspannen und dann bin ich sehr glücklich.
Ja, das geht mir genauso. Und dann haben wir aber noch einen Unterschied. Du hast nämlich gestern Abend in der illustren Runde unten erzählt, dass du auch sehr gerne tanzt, ne? Und dass du da auch sehr entspannst bei.
Also da kann ich mich auspowern, genau. Also beim Tanzen, die ich dann halt jetzt wegen Iran, gehe ich nicht jetzt jedes Wochenende tanzen, aber sonst war ich dann immer und tanzen nur persisch tanzen, also mit persischer Musik tanzen. Da habe ich ja immer meine Kultur beibehalten und klassische Tanz ist überhaupt nicht mein Ding.
Okay. Jetzt hast du eben in der Beschreibung bei der ersten Frage so in der Antwort gesagt, ja, ich habe mich dann weitergebildet, HTML-Programmierung ist bei mir hängen geblieben. Dann so der Wechsel zum SEO, Online-Marketing-Experten. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen und fragen, in der Heldenreise, und ich mache ja meine Gespräche mit den Menschen immer entlang der Heldenreise. Es gibt so die gewohnte Welt des Mangels und dann sagt man, irgendwann gibt es so den Wendepunkt, den Moment, wo man sagt, okay, dieses Online-Marketing-Ding, das könnte es für mich sein. Kannst du dich daran erinnern? Gab es so einen Moment und wie hast du dich da entschieden oder warum hast du dich so entschieden?
Also ich habe ja am Anfang gesagt, das war mehr oder weniger ein Zufall, dass ich im Bereich Online-Marketing reingerutscht bin. Ich komme ja von Webentwicklung und dann habe ich dann, wie gesagt, zufällig für diese Stelle in Köln habe ich mich damals beworben. Und das war dann Suchmaschinenoptimiererin als also Beruf. Ja, und das war für mich tatsächlich ganz schnell, habe ich dann, also hat sich klargestellt, ja, das ist dann Welt, weil ich bin ja ein Zahlenmensch und Daten und Fakten und was man auch diesbezüglich mit Kunden oder Leute reden kann und die überzeugen kann mit Fakten, ist genau mein Welt und das liebe ich. Und das ist dann, ja, Suchmaschinenoptimierung.
Ja, cool. Ich habe ja gestern Abend schon gesagt zu dir, ich glaube, dir kaufen die Kunden das alles auch ab, weil man merkt einfach, mit welcher Überzeugung du auch von dem Thema sprichst. Jetzt ist ja aktuell gerade diese Suchmaschinenoptimierungswelt und Online-Marketing auch sehr stark im Wandel. Ist ja mit einer der Branchen, die am ersten so mit KI auch zu tun hatten oder in Berührung gekommen sind. Wir haben ja auch heute hier auf der Konferenz, auf der SEO Campex in Berlin, schon intensiv darüber geredet. Was würdest du denn sagen, was sind so aktuell die Top-Entwicklungen in dem Segment Suchmaschinenoptimierung? Was beschäftigt dich mit deinem Team? Du bist ja Teamlead. Was beschäftigt euch so aktuell am meisten?
Ja, wir sind gerade aktuell, also gerade dran, ein Geo-Audit für unsere Kunden zu machen, weil unsere Kunden interessieren sich auch, wo sie zitiert werden, in welche KI-Modelle und
ich unterbreche dich nur ganz kurz, weil für die Menschen, die draußen jetzt nicht im Online-Marketing sind, möchte ich kurz erklären, ich kenne das. Ja, wir sind hier in dieser Branche und dann ist klar, ein Geo-Audit ist klar. Es geht darum, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Suchmaschinenanfrage gemacht wird, aber nicht sozusagen die Treffer aus dem normalen Google-Ergebnis angezeigt werden, sondern die KI-Treffer. Also wenn zum Beispiel ChatGPT eine Frage beantwortet oder Gemini von Google oder Copilot. Das ist Geo. Ich wollte es nur erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, die das vielleicht gar nicht zuordnen können. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Alles gut, alles gut. Also SEO ist ja dann halt diese Basic von allem und Geo ist das halt jetzt für uns on top, was wir bis jetzt geleistet haben im Bereich SEO. Das war auch für diese Geo, also diese KI sehr wichtig. Und ja, wir machen gerade Geo-Audit, weil wir dann halt wissen möchten, wo unsere Kunden unterwegs sind, mit welchen halt Themen, wo sie zitiert werden, ob die Inhalte, die zitiert werden, halt reale Inhalte aus der Website sind oder sind die halt interpretieren von KI, Suchmaschinen und ja, und dann auch diese Konkurrenzanalyse im Geo-Audit im Vergleich zu unseren Kunden, wo man dann halt Nischen gibt, wo man die Themen sind, die halt vielleicht Chancen gibt, die man dort sich positioniert. Das ist jetzt gerade unsere Herausforderung, beziehungsweise die wir auch sehr gerne machen. Ja, das bringt auch unsere Kunden halt sehr viel Wert ist das eigentlich für unsere Kunden, weil dann können wir auch neben unsere SEO-Strategien noch eine Parallelbahn zu fahren, also Technik sauber, aber auch inhaltlich können wir dann halt Mehrwert bieten, dass man auch dort zitiert wird, wo unsere Ziel, also die Zielgruppe, unsere Kunden, die erwarten.
Okay, jetzt machen wir noch einen ganz kleinen Ausblick in die Zukunft. Dein Arbeitgeber, du hast gesagt TWT Group in Düsseldorf oder du persönlich? Also du darfst die Frage jetzt so beantworten, wie du magst. Ja? Die Frage ist, in 3 Jahren, vielleicht sogar in 5 Jahren, ich weiß nicht, wie weit wir in unserer Branche heute nach vorne schauen können. Wo bist du dann? Machst du noch das Gleiche? Wie sieht dein Job dann aus? Was glaubst du?
Also ich kann nicht unterstreichen diesen Satz, dass SEO tot ist. SEO ist immer noch sehr wichtige Bausteine, weil ich bin immer der Meinung, man kann die schönste Website haben, aber wenn die Suchmaschinen und jetzt die KI-Bots damit nicht agieren können, dann sieht keiner unsere Website. Von daher, also unsere Zielgruppe, natürlich die User, ist das sehr wichtig, dass die Seite hübsch und funktional aussieht. Aber das muss man auch für die Maschinen, diese saubere Technik als Basic vorbereiten. Das heißt, für mich ist immer noch, wenn die Websites gibt, sehe ich mich immer noch im Bereich natürlich eine Welt zwischen technischer SEO, die auch für herkömmliche Suchmaschinen, aber auch für die KI-Suchmaschinen sehr wichtig sind, aber auch die ganze KI-Bereiche. Ich weiß nicht, ob das in 3 Jahren jetzt die KI-Suchmaschinen in seinen Grenzen kommen. Und heute Mittag haben wir sehr interessante Diskussionen gehabt. Ne? Je mehr man an Informationen rangeht und je mehr diese Maschinen lernen, konnte dann halt die ganze Inhalte, die da gespeichert sind, auch ein bisschen weniger Mehrwert bieten, weil immer wieder dann halt bearbeitet wird und das wird dann halt nicht so ursprünglich gut, wie dann halt einmal gespeichert ist. Von daher, also ich sehe mich immer noch als Lead of SEO.
Also du sagst, SEO ist nicht tot und SEO wird weiterhin bestehen, ist übrigens auch meine Meinung. Genau. Ja, dann, meine Liebe, du bist schon fast durch. Es war doch ganz einfach, oder? War nicht schwer. Ja. Ich würde noch eine letzte Frage. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache jetzt hier auf der Konferenz sozusagen mit den Experten noch als letztes eine Frage, ob sie einen Expertentipp haben. In deinem Fall, weil ich ja so ein bisschen gestern Abend von deiner Lebensgeschichte am Tisch da mit den anderen erfahren habe und weil ich weiß, du bist aus Meran gekommen und du hast ja auch gesagt, musst du erstmal anerkannt werden und so weiter. Würde ich durchaus auch erlauben, dass du sagst, ich erzähle jetzt, also ich gebe jetzt einen Tipp einfach aus dem Leben. Denn die letzte Frage wäre, hast du einen konkreten Tipp für Online-Marketing? Was sollen die Leute jetzt tun, um zum Beispiel SEO zu bedienen? Oder, wenn du das nicht willst, so aus dem Leben, weil, und ich sage dir jetzt gleich meinen Eindruck noch dazu, weil du gestern so schön erklärt hast, dass du gesagt hast, ja, ich bleib da immer dran. Ich muss immer, ja, ich gebe nicht auf, auch wenn es noch so schwierig ist. Könnte auch ein Tipp sein. Also es steht dir frei, was ist dein Tipp an die Hörer draußen?
Ja, also mein Tipp wäre, dass egal, was man im Leben machen möchte, immer zielstrebig dranbleiben und das Leben und auch Glauben an sich, weil ich kann mich ganz gut erinnern, als ich meine Fortbildung in Deutschland gemacht habe, hat jeder zu mir gesagt, ach, viele sind arbeitslos, warum lernst du überhaupt, warum verschwendest du deine Zeit, du wirst eh keinen Job bekommen. Und ich habe auch gesagt, okay, ich gebe alles und wenn ich dann in 10 Jahren nicht erfolgreich unterwegs bin, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht versucht habe, sondern ich habe versucht und egal aus welchem Grund in Deutschland, fremde Sprache, fremdes Land, kein Mutterland, dann hat es nicht geklappt. Also ich liebe meinen Job und ich würde auch, egal was ich tue, alles gebe, mehr als alles gebe, weil wenn man an sich glaubt und alles gibt, dann schafft man, egal was, alles.
Und wenn du magst, also das ist jetzt ganz spontan, darfst du gerne auch noch in Persisch vielleicht deine, weiß nicht, ob es irgendjemand vielleicht im Iran irgendwann mal hört, aber du kannst ja noch einen Gruß rüberschicken, wenn du magst.
Auf Persisch soll ich dann sagen? Ja. خیلی ممنون اوند از همسر گرامیم که تو این سالها همیشه پشتیبان من بوده و بچه هام رو بچه هایی که با هم دیگه داریم رو همیشه حمایت کرده و تا من به اینجا بتونم برسم بدون حمایت اون امکان نداشت که این قدم رو من بتونم بذارم و به این موفقیتی که الان دارم برسم.
So, ich habe keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast, aber ich, ja, übersetz gerne bitte für uns.
Ja, ich habe mich von meinem Mann bedankt, weil er dann halt sehr großer Unterstützer in die ganze vergangene Jahre war und er hat dann zu Hause gearbeitet und auf Kinder aufgepasst und der Weg für mich vereinfacht, also einfacher konnte ich dann rausgehen, meine Fortbildung machen. Also ohne seine Hilfe hätte ich nicht das geschafft, was ich jetzt bin.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich gar nicht finden können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Pune. Wir haben ja noch einen Konferenztag. Ja, sehr schön, dass du bei mir vom Mikro gesessen hast und du warst mein erster Gast jetzt in diesem neuen Format. Also eine ganz große Ehre für mich auch. Ja, und dann bis später. Ja. Und für euch, ihr könnt dranbleiben, denn jetzt folgt gleich der zweite Gast. Musik. Ja, und so schnell geht das jetzt bei diesem neuen Format Behind the Story on Tour. Schon sitzt mir der zweite Gast gegenüber, nennt das der Martin Hinterdorfer aus Graz in Österreich. Und auch er ist hier auf der SEO Campix Extreme in Berlin. Und auch er hat gesagt, er setzt sich bei mir vors Mikro und steht mir für ein paar Fragen zur Verfügung. Erst schon mal vielen Dank dafür, Martin. Ja, und ich fange einfach nochmal an, bei dir auch wie eben bei der Pune, nämlich mit der Frage, du bist ja hier als SEO-Experte, als Online-Marketing-Experte. Du bist ja sicherlich nicht auf die Welt gekommen als SEO-Experte und ich vermute mal, es war vielleicht auch nicht von Anfang an dein Berufswunsch. Die Frage, wie ist es dazu gekommen? Was bist du, wo wohnst du, was bist du für ein Mensch und was ist so deine gewohnte Welt, wenn du nicht als SEO-Experte unterwegs bist?
Meine gewohnte Welt, wenn ich nicht als SEO-Experte unterwegs bin, ist in Graz zu wohnen in Österreich und eine Familie zu haben mit 3 Kindern. 2 bei mir vor Ort und eine, die schon erwachsen ist. Und eigentlich bin nicht ich zu SEO gekommen, sondern SEO ist zu mir gekommen, wenn man es so sieht, weil das im Prinzip ja, wie mein ganzer Berufsweg ein organisches Sich-Entwickeln war. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich Architektur studiert und bin aus der Architektur in die Werbung gerutscht. Und die Werbung hat begonnen zu einer Zeit, wo im Prinzip dann die ganze Internetgeschichte angefangen hat, 1998 eben. Genau.
Und ja, vielleicht magst du kurz sagen, wie heißt dein Unternehmen? Hast du ein Einzelunternehmen und was machst du so genau?
Wir haben seit 1998 eine Full-Service-Werbeagentur, die den klingenden Namen Advertising hat. Das ist immer das abschreckende Beispiel für unsere Kunden und Kundinnen zu sagen, keine komplizierten Namen, keinen Bindestrich. Wir haben nämlich einen Bindestrich, wir haben das Advertising, das Englische genommen und ein E-Minus anstatt dessen, statt dem A vorne hingesetzt. Führt immer zu lustigen Versprechern, Verschreibern und Falschadressierungen. Genau, aber wir haben das jetzt seit eben über 25 Jahren und dementsprechend bleiben wir jetzt dabei. Full Service war am Anfang eben sehr architekturlastig und hat sich eben über die Zeit dann gewandelt. Sehr viel Social-Bereich bis hin zu ja, komplett unterschiedlichen Kundenschichtungen, die wir inzwischen betreuen. Aber eben die ganze Internetgeschichte ist mitgewachsen oder wir mit ihr. Genau.
Was ich dich schon immer mal fragen wollte, und im Gegensatz zu Pune kennen wir zwar uns ja schon ein paar Jahre über diverse Konferenzen und so weiter. Ich schätze übrigens sehr dein Content und natürlich für euch draußen, wenn ihr den Martin noch nicht kennt, folgt ihm gerne bei LinkedIn und er ist ja überall so, glaube ich, auch zu finden, auf jeden Fall bei LinkedIn. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, mein Lieber, du hast bei Martin in deiner Namensgebung, Social Media und so weiter, immer das Art, also M-A-R-T, groß geschrieben. Hat das was mit Kunst zu tun oder ist es einfach auch so ein Ding, dass ihr so komplizierte Namen mögt? Oder wie ist die Geschichte dahinter?
Die Geschichte ist im Prinzip Branding seit über 30 Jahren, weil ich das tatsächlich in der Schulzeit als Signatur für meine Zeichnungen genommen habe, ursprünglich. Später dann als Signatur für meine Architekturzeichnungen. Und es war auch mein Rufname als Fahrradbote. Das heißt, die, die mich aus der Szene kennen, die nennen mich nicht Martin, sondern hey, da kommt der Art. Es ist Kunst in meinem Namen, Martin. Ja. Damals war es der Kunstanteil, wobei tatsächlich im Job mache ich eher den technischen Part als den künstlerischen Part. Ich habe es mir aber auf der technischen Seite erhalten. Das heißt, überall dort, wo am Server noch ein Platz frei ist und man den Namen Art noch wählen kann oder auch bei Social Networks oder ähnlichen, schaue ich, dass ich Art at meine Adresse dann habe.
Also schleppst du sozusagen aus der Vergangenheit aber gerne mit dann.
Genau.
Ja. Ja, mein Lieber, ich habe auch hier in diesem Format eine verkürzte Schnellfragerunde, einfach um dich so ein bisschen kennenzulernen. Ja. Und das sind halt Fragen, die du einfach kurz und knapp beantworten darfst. Sind auch keine wahnsinnig komplizierten Fragen. Wir fangen einfach mal an. Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Ohne Wenn und Aber?
Naja. Ich wäre gern in der Früh länger im Bett, nur lässt die Familien- und Jobsituation nicht zu.
Aber trotzdem, bist du jemand, der nachts lange arbeitet oder unterwegs ist so?
Ja, ich sitze gern lang. Das heißt, wenn ich am nächsten Tag tatsächlich nicht auf muss oder wenn etwas zu tun ist, sitze ich halt dann auch die Nacht durch, notfalls.
Okay, krass. Ja, nächste Frage, Kaffee oder Tee?
Tee.
Gar kein Kaffee?
No coffee.
Ich hab eine Ahnung, wo die Folge hingeht, weil Pune war genauso. Also auch Kaffee, also sie trinkt Kaffee ab und zu, aber eigentlich auch fast nur Tee. Gut, so im Laufe von einem Berufsleben gibt es ja bestimmte Bücher oder vielleicht auch Menschen oder Zitate, die einen prägen. Gibt es irgendwas, von dem du sagst, das ist so mein Top-Learning, mein Top-Zitat, mein Top-Buch, da habe ich am meisten rausgezogen?
Die Bibel.
Du bist gläubig?
Ja, ich bin Christ und an sich ist auch das Bibelzitat ist auch ein Zitat, das mir auf der Wikipedia lange Zeit begleitet hat, nämlich an den Taten oder an den Früchten sollte sie erkennen. Und das ist auch das, was wir im Job im Prinzip versuchen zu machen.
Ja, finde ich toll, dass Menschen das so leben und auch kommunizieren. Gefällt mir gut. Okay, nächste Frage. Urlaub. Zum Urlaub fährst du ans Meer oder in die Berge?
Sowohl als auch.
Du hast ja sozusagen Berge relativ in der Nähe, also nicht so sehr weit weg wahrscheinlich. Meer, wo würdest du dann hinfahren? Adria oder was ist so deine Destination?
Ja, Adria, also Kroatien. Letztes Jahr waren wir auf Korsika zum Beispiel, also die Ecke. Und Berge, wir haben auf einem Berg geheiratet auch zum Beispiel. Also.
Cool. Gut, also beides. Lassen wir einfach so stehen. Nächste spannende Frage für Online-Marketing-Experten. Und hier hören ja sehr viele Leute zu, die auch aus der Blase zumindest im Entferntesten kommen. Welche App benutzt du jeden Tag am meisten?
LinkedIn und WhatsApp halten sich, glaube ich, die Waage.
Damit bist du absolut im Mainstream meiner Antworten. Der Gäste, die in den Langformaten immer da sind, meistens WhatsApp, aber LinkedIn natürlich im Business-Segment auch auf jeden Fall. Okay, letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Am besten entspanne ich, und du sollst den Satz natürlich vervollständigen, bei?
Sport.
Generell Sport oder spezielle Disziplin?
Ja, ein Mix. Also ich schwimme und spiele Volleyball und Squash und das ist einfach der Ausgleich zu eh allem.
Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist im Online-Marketing tätig oder im Marketing und Schwerpunkt Online-Marketing, technische Disziplinen, sagtest du. Was beschäftigt dich da in diesem Segment, und wir sind ja auch auf so einer Konferenz hier, was beschäftigt dich da am meisten im Moment? Was würdest du sagen, sind so, ja, ich will nicht sagen die Top-News, aber was sind so die Dinge, die durch dich und deine Agentur im Moment am meisten umtreiben?
Im Prinzip der Wandel von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, eher sozusagen Content und Technik im Hintergrund hin zu mehr mit den Kunden zu arbeiten, um Leads zu generieren, Leads zu qualifizieren und Systeme aufzubauen, die das irgendwie mittragen und zu unterstützen, ohne das andere wegzulassen, sondern sozusagen als zusätzliche Baukastenteil sozusagen.
Also wenn ich das richtig verstehe, sozusagen Marketing entlang der ganzen Customer Journey bis zu dem Punkt, wo tatsächlich dann der Umsatz gemacht wird. Verstehe ich das richtig oder was meinst du denn?
Ja, genau. Wir haben früher teilweise unsere Systeme Fire and Forget den Kunden überlassen und sagen, mach mal. Und jetzt ist es vielfach so, dass die Kunden immer wirklich mit uns bis hin zu Produktadaptierungen oder eben Produktoptimierungen oder eben Lead-Systeme aufbauen und das mit von uns betreuen lassen und nicht nur sozusagen das fertige System für sich nutzen und wir wissen davon gar nichts.
Okay, spannend. Ist bei uns in der Agentur übrigens ähnlich. Also ich glaube, das ist so ein Trend, dass man so eine Komplettbetreuung auch möchte. Okay, jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Online-Marketing ist natürlich eine Disziplin, die durch KI sehr geprägt wird jetzt. Generell ändert sich immer sehr viel bei uns, also in diesem Segment. Ich komme ja aus dem Marketing mit dem Fokus auch ein bisschen auf Online-Marketing, aber generell ändert sich ja sehr, sehr viel. Wo siehst du die Branche und dich selbst so in 3 Jahren, 5 Jahren? Ich weiß nicht, wie weit man überhaupt nach vorne blicken kann, aber sagen wir einfach mal, wo siehst du euch als Agentur und dich persönlich in der Zukunft?
Ich arbeite wenig und die Mitarbeiter machen mehr.
Okay, das kleiner Disclaimer, er lächelt, aber richtig, ja.
Das ist ein Part. Der andere Part ist eben die Verschiebung, die ich vorher gerade gesagt habe. Also, dass man eben nicht nur der Dienstleister ist, der jetzt irgendwelche, sei es jetzt Print- oder Online-Produkte abliefert, sondern dass es eben um das gesamtheitliche Sehen, um das gesamtheitliche Beratende und auch Umsetzende geht. Und dass wir mehr und mehr in die Richtung gehen und immer unsere Retainer, wenn man so sagen will, mehr in die Richtung gehen. Okay, das ist jetzt nicht nur, wir achten darauf, dass die WordPress-Seite noch steht und ihr Update kriegt, sondern eben auch wirklich Content-Weiterentwicklung, Content-Audit, Beobachtung von Mitbewerb und in die Richtung mehr gehen und die Kunden eben in die Richtung auch mehr zu entwickeln.
Das ist ja im Prinzip auch genau das Thema, über das wir heute hier diskutiert haben, zumindest in Facetten, über Textqualität, Content-Betreuung und so weiter. Also schon spannend, wie sich das auch auf der Konferenz hier abbildet. Wenn wir jetzt, und ich weiß, wir haben Unternehmer in den Zuhörern und Zuhörerinnen hier von dem Podcast, Wenn jetzt so einer zu dir kommt und sagt, Martin, gib mir mal einen Tipp, wo fange ich denn jetzt an? Was sollte ich verändern? Wo geht der Weg hin im Marketing? Hast du so einen Tipp, so als Abschluss für unsere Zuhörer, von denen du sagst, achtet mal in Zukunft darauf oder macht mehr das oder macht weniger das? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre so mein Tipp für euch?
Und dann kam ich einen Tipp aus meiner frühen Vortragstätigkeit vor, und zwar hört nicht auf, das Lernen zu lernen, beziehungsweise das Lernen nicht verlernen ist das Wichtige, weil im Prinzip, egal welchen Tipp man jetzt gibt, der kann übermorgen obsolet sein, weil das System so nicht mehr funktioniert oder sich völlig verändert hat. Und wenn ich die Fähigkeit habe, mich selbst weiterzuentwickeln, den Willen und eben die Fähigkeit habe, zu lernen, dann kann ich mir auf neue Sachen einstellen und immer wieder neue Systeme, neue Techniken oder sich ändernde Systeme für mich adaptieren und ja, das für mein Unternehmen oder für mich persönlich das Beste draus machen.
Ja, mega Tipp und kann ich nur unterschreiben. Ja, mein Lieber, das war's schon. Ich danke dir ganz herzlich. Martin Hinterdorfer für euch draußen, wenn ihr ihm noch nicht folgt, folgt ihm unbedingt. Das ist sehr, sehr lohnend. Der hat wirklich tolle Content-Formate. Ich freue mich auch immer, wenn er mich erwähnt. Habe ich ihm heute auch schon gesagt und bedanke mich dafür. Ja, mein Lieber, vielen Dank, dass du für den kurzen Moment hier bei mir vor dem Mikro gesessen hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der Konferenz. Wir sehen uns ja nachher beim Abendessen. Und bis dahin, jetzt kommt gleich der nächste Gast. Ja, und schon sind wir bei meinem Gast Nummer 3. Also ich muss sagen, es macht mega Spaß hier Behind the Story on Tour in Berlin. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es nochmal auf der SEO Campix Extreme. Und mein nächster Gast ist auch, ja, ich darf, glaube ich, sagen, ein langjähriger Wegbegleiter. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Denn es ist der liebe Joachim Nickel. Ja, und Joachim, auch an dich die erste Frage. Wir haben ja hier sozusagen die verkürzte Heldenreise. In dem normalen Format bespreche ich mit den Gästen ja immer ihr ganzes Leben. Dafür haben wir natürlich hier keine Zeit. Und wir wollen aber so einen kleinen Einblick bekommen. Jetzt bist du ja hier als, für mich bist du so der Experte für Datentracking, Datenerhebung, Matomo, Contao als Content-Management-System. So in diesem Kontext bewegst du dich. Jetzt bist du ja nicht als Datenexperte auf die Welt gekommen, vermutlich auch mit 15 noch kein Experte für Datenanalyse gewesen. Ich weiß es nicht, wirst du uns gleich erzählen. Die Frage ist, wie sah so deine gewohnte Welt aus früher und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und stell dich gerne auch ganz kurz vor, was du machst.
Ja, mein Name hast du schon gesagt, Joachim Nickel. Und ich bin eigentlich schon seit einer gefühlten Ewigkeit immer im Bereich Softwareentwicklung drin gewesen. Selbst in der Schulzeit habe ich das halt eben gemacht und habe dort während der Abi-Zeit mich eher anstelle von den Bundesjugendspielen hießen die. Ja, genau. Da war ich lieber nicht auf dem Platz, sondern eher im Rechenzentrum und habe dafür gesorgt, dass die Daten ganz schnell ausgeliefert wurden oder ausgewertet wurden. Wir waren, glaube ich, die erste Schule oder die einzige Schule, die halt noch am Tag der Bundesjugendspiele schon wusste, wer was an Medaillen bekommt oder wie auch immer.
Also was du da, hat schon der Weg so ein bisschen Richtung Datenexpertise gezeigt.
Ja, kann man so sagen. Und vor allem halt eben die Softwareentwicklung. Und das war halt eben dann für mich auch der Einstieg im Internet, dann halt eben auch die Zugangssoftware für den Internetprovider zu programmieren, weil den gab es halt für den Apple-Rechner damals nicht. Und ja, das führte dann natürlich von einem zum anderen, dass ich halt beim Internet geblieben bin, Webseiten entwickelt habe und nie dachte, dass irgendwie Daten in dem Bereich, also sprich Matomo Web Analytics, irgendwie jemals meinen finanziellen Rückhalt bieten können, bis dann halt irgendwann 2018 so ein schönes Gesetz um die Ecke kam, was die meisten nicht mögen, mich aber im Endeffekt in die Situation wie heute überhaupt erst reinkatapultiert haben, sprich die DSGVO.
Okay, das führt dann dazu, dass ganz viele Menschen plötzlich irgendwie messen mussten oder tracken mussten und diese Consent-Bar und so weiter. Erklär nochmal, was genau machst du da oder wie hilfst du denn den Unternehmen und Menschen, den Kunden weiter? Und du darfst gerne auch nochmal sagen, wie dein Unternehmen heißt. Du bist ja sehr bescheiden, aber ich glaube Job Solutions, das spricht man so aus, ne? Erklär doch mal, was genau für Dienstleistungen bietest du an?
Also vom Prinzip her war natürlich auch vorher schon Web Analytics immer ein Thema, aber man hat immer Google Analytics eingesetzt, weil warum sonst? Und man hat es einfach schnell eingebunden und alles war gut. Und die Datenschutzgrundverordnung hat dann irgendwann gesagt, naja, Daten an die USA weitergeben, ohne dass man vorher den Nutzer fragt, ist halt eben nicht mehr rechtens. Und deswegen hat man nach einer Alternative gesucht. Und die Alternative war unter anderem im Open-Source-Segment, was ich halt eben sehr stark unterstütze, Matomo. Und Matomo ist halt eben ein Tool, was man sich selber auf dem Webserver installiert oder natürlich für sich selbst betreiben lassen kann und damit consentfrei, also sprich ohne die Abfrage nach dem User-Stimmung, die Daten erfassen kann und viel mehr Daten erfassen kann oder ja Möglichkeiten hat, Daten zu erfassen. Consent-Banner sagtest du schon, das brauchen wir halt eben dafür nicht. Und ich unterstütze die Unternehmen dabei, genau das richtig einzusetzen, um halt wirklich an nahezu 100% der Besucherdaten zu kommen. Brauchen wir uns nichts vor? 100% erreichen wir nie, aber wir kommen dicht dran.
Okay, ich glaube, wenn einer ziemlich nah dran kommt, dann glaube ich du. Mein Lieber, wir haben auch hier in diesem Short-Format, in diesem Behind the Story on Tour, eine Schnellfragerunde, eine verkürzte. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ein paar Schnellfragen rausdonnern an dich. Und zwar die erste, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Mittlerweile Frühaufsteher, extremer Frühaufsteher. Ich war auch heute Morgen um 4.30 Uhr schon wieder am Start. War nicht geplant. Früher war ich eher die Nachteule und habe dann bis um 3 Uhr, 4 Uhr gearbeitet und dann zu schlafen. Aber mittlerweile hat sich es einfach komplett umgestellt.
Ich darf das ja sagen, ich bin deutlich älter als du. Übrigens, der liebe Joachim hatte gestern Geburtstag. Wir waren auch schön essen zusammen abends. Da lässt er das mal so raus. Also war eine große Ehre, mit dir an deinem Geburtstag essen zu gehen. Ich bin ja älter als du, deswegen darf ich das ja sagen. Ist so ein bisschen senile Bettflucht wahrscheinlich dann, wenn man um 4.30 Uhr bei einer Konferenz dann auch noch ja schon wach ist. Okay, zweite Frage, Kaffee oder Tee?
Ich bin eher Typ Kaffee und glücklicherweise kann ich es wieder, weil eine Zeit lang wollte mein Körper den Kaffee nicht unbedingt haben. Da musste ich Teetrinker sein. Aber jetzt ist ja Kaffee.
Okay, Kaffee. Und ihr merkt schon, er kommt aus dem Berliner Umfeld sozusagen. Kaffee, da bist du jetzt endlich mal jemand, der auf meiner sozusagen Seite steht. Ich bin auch Kaffeeliebhaber. Tee, ich trinke mal einen Tee, aber ich bin jetzt kein Liebhaber, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die ersten beiden Interviewgäste hier waren beide Fraktion Tee. Okay. In so einem, in Anführungszeichen, langen Berufsleben oder generell im Leben trifft man Menschen, sieht man Filme, liest man Bücher. Gibt es irgendein Zitat oder irgendein Buch oder irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne weitergeben, das hat mich geprägt?
Definitiv ein Zweizeiler oder zwei Worte. Das einzige, ja, der einzige Aufkleber, den ich immer auf meinem MacBook habe, ist Ego kostet, Ego ist teuer. Und ich glaube, der ein oder andere wird diesen Spruch kennen. Der ist von dem lieben Karl Kratz geprägt, von seinem Maskottchen. Und der prägt mich immer wieder, weil er mir immer wieder zeigt, solange ich meinen Kopf einschalte und nicht auf mein Herz höre, geht's häufig in die falsche Richtung.
Ja, das unterstütze ich natürlich komplett als jemand, der Storytelling und emotionales Marketing mag. Und definitiv, hundertprozentig ist Ego nicht immer der beste Berater. Das würde ich auch unterschreiben. Wenn du in Urlaub fährst, was ist deine Lieblingsdestination? Geht's ans Meer oder bist du eher in den Bergen?
Ich bin tatsächlich Fraktion Meer, also Wasser ist eher mein Metier und wenn es in die Berge gehen soll, was ich auch gerne mache, dann bitte an See.
Okay, also dann bitte beides. Kluge Antwort. Welche App benutzt du am Tag am meisten?
Oh je, eine App jetzt im Sinne von einer Handy-App oder im Sinne von Handy-App?
Ja, Handy-App, genau.
Ich glaube, das ist mein Mail-Programm.
Okay, Gmail oder?
Nein, das Apple Mail auf dem iPhone. Also das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten immer reingucke, weil wenn man halt nicht am Rechner sitzt, ist Mail mein hauptsächlicher Kontakt.
Okay, die meisten haben da WhatsApp, aber Mail ist natürlich auch sehr, sehr, ich glaube, bei vielen Menschen ist das Mail-Programm gar nicht so als App im Kopf so irgendwie, ne? So, aber hast natürlich recht. Okay, letzte Frage bzw. letzter Punkt in unserer Schnellfragerunde. Bitte vervollständige den Satz. Am besten entspanne ich?
In der Natur.
Heißt?
Heißt für mich, ich wohne glücklicherweise halt eben außerhalb einer großen Stadt, direkt am Waldrand, kurz aus der Tür gehen, ab in den Wald und ja, Wald baden, wie es immer so schön neuerdeutsch jetzt heißt.
Früher ist das ja immer. Kann ich komplett nachvollziehen und ist ja wundervoll, einfach die Luft und die Farben und das Grün irgendwie hat eine ganz besondere Wirkung auf einen. Okay, jetzt bist du Experte für dieses, sage ich mal, relativ trockene Thema von außen, diese Datenanalyse und so. Und man merkt ja in jedem Beitrag, auch hier auf der Konferenz, wenn du dich meldest, was du da für ein Fachwissen hast. Du erkennst sofort auf den Screens da vorne irgendwelche Dinge, die ich nie im Leben erkennen würde wahrscheinlich, aber dafür bist du ja auch der Experte. Die Frage ist, gab es so den einen Auslöser, kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern in deinem Leben, in dem du gesagt hast, okay, dieses Data-Analyse-Ding, das ist so mein Thema oder auch so Content-Management und so. Also gab es irgendwo so einen Punkt in deinem Leben, an dem du gesagt hast, da hat sich das entschieden?
Ich muss gestehen, nicht wirklich. Also wie gesagt, aus der Basis heraus, ich habe immer irgendwo im Bereich Marketing getätigt oder war ich tätig und Werbung war für mich immer schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Und das hat sich dann irgendwie halt eben ins Internet verlagert, Webseiten zu entwickeln. Und naja, irgendwann wollte ich auch wissen, was damit passiert, ob das überhaupt ankommt. Und damit habe ich mich dann irgendwann damit beschäftigt. Es war, wie gesagt, überhaupt nicht geplant, irgendwie als Analytics-Experte jetzt hier vor dem Mikrofon zu sitzen. Und hättest du mich das 2016 gefragt, hätte ich auch gesagt, never. Ich werde bei meinem Softwareentwicklungsteil bleiben und Webseiten entwickeln. Aber alles, was irgendwo mit Medien zu tun hat, ob das Fotografie ist. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel Panoramafotografie zum Beispiel auch gemacht. Eher das große Bild zu sehen, als dann halt eben diese kleinen Details. Makrofotografie war nie meins, aber naja, so bildet sich das Thema.
Aber spannend, weil du ja jetzt in den Daten auch in die ganz kleinen Segmente reinguckst, ja, aber auch ins große Bild. Also irgendwie gibt es da ja eine Analogie. Okay, jetzt sind wir ja hier auf der SEO Campix Extreme, weil es um SEO, um Online-Marketing, um Datenanalyse, um Big Data und solche Themen geht. Das sind ja die Experten, die sich hier versammeln. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn die Leute draußen zuhören? Was ist denn so the next big thing oder was ist denn so aktuell die Entwicklung, die am meisten Impact oder Auswirkung auf die Menschen hat, auf die Unternehmen hat? Und wo gehen wir dahin? Wie sieht Online-Marketing in 3 Jahren aus und auch Datenanalyse aus deiner Sicht?
Das ist die Frage mit der Glaskugel und glücklicherweise haben wir keine hier. Dementsprechend so eine hundertprozentige Aussage kann ich logischerweise nicht treffen, weil wir sehen momentan einen enormen Umbruch in dieser KI-Thematik. Das geht jeden Tag auf einmal gefühlt in eine komplett neue Richtung und gerade auch in der Analytics haben wir eine riesengroße Herausforderung, um zu sehen im Endeffekt, was da draußen überhaupt mit unserer Webseite passiert. Weil wenn da auf einmal KI-Bots kommen, die agieren ganz anders. Wir haben versucht, so eine Sachen herauszufinden, was diesen Atlas-Browser angeht, diesen KI-Browser angeht, ob man den irgendwie erkennen kann, ob die Nutzer sich anders verhalten. Leider nicht möglich. Die verstecken sich komplett. Also man bekommt nicht raus, ob da eine LLM jetzt hinter dem Browser ist, um das zusammenzufassen oder ähnliches. Es wird, also gerade in der Analytics wird es sehr schwer werden, viele richtige, gute Entscheidungen zu treffen. Es wird tatsächlich mehr auf das Thema ankommen, was dir auch so am Herzen liegt, dieses Storytelling-Thema, bin ich der Ansicht, um die Menschen auf der Seite zu halten, um halt sie zu überzeugen und zwar in den ersten 2 Sätzen, bevor die KI überhaupt anfangen kann, die restliche Seite zusammenzufassen. Vielleicht in die Richtung gehen, aber ich mag mich da ehrlich gesagt nicht festlegen. Ich habe mich einmal festgelegt, das war vor, lass mich überlegen, das war 94, 95, wo ich dann angefangen habe, im Internetprovider zu arbeiten und die ersten Schulungen für Neubürger im Internet gegeben habe und gesagt habe, in 5 Jahren wird keiner mehr nach einem Faxnummer fragen, sondern nur noch nach einer E-Mail-Adresse. In dem Augenblick hatte ich recht, aber diese Aussage mag ich heute nicht mehr bestätigen.
Wobei wir gestern, das war ja sogar heute auf der Konferenz gehört haben, dass irgendjemand sagte, seine erfolgreiche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber beim Mittagessen, seine erfolgreichste Kampagne waren 1000 Faxe an Ärzte in der Schweiz. Auch sowas passiert im Jahr 2026 auf einer SEO Campix Extreme, ja. Okay, jetzt letzte Frage und dann sind wir auch schon durch und ich bedanke mich nochmal für deine Zeit, dass du das auch hier so mitmachst. Aber nochmal eine Frage, wenn du jetzt einen konkreten Tipp hast für Menschen oder hättest für Menschen draußen, wir sind ja meistens Unternehmer oder Selbstständige, die hier zuhören oder Verantwortliche in solchen Positionen. Gibt es irgendeinen Tipp, bei dem du sagst, mach das im Moment oder mach das nicht? Aus meiner Expertenperspektive würde ich euch das raten.
Auf jeden Fall herauszufinden, was die Menschen auf der Webseite tun, denn das ist, wie gesagt, das, für das mein Herz momentan enorm brennt, eben diese Customer Journey auf der Seite abzubilden mit einem vernünftigen Datengrundlage. Und es mag jetzt vermessen klingen, aber Google Analytics ist nicht unbedingt das allerbeste Tool an dieser Stelle.
Und was ich noch sagen will, also das liegt mir wirklich am Herzen, ihr wisst das ja, ihr Lieben draußen, wenn ihr den Podcast immer hört, hier geht es ja nicht um Sale und Pitch oder sonst was, aber ich weiß, und Joachim hat mir das gestern gezeigt, dass er auf dem Weg ist, da ein Tool zu entwickeln. Das wird er auch morgen hier auf der Konferenz vorstellen. Ich durfte schon mal einen Blick drauf werfen und Joachim, sag doch einfach nochmal 2 Sätze dazu. Wenn du magst natürlich nur, ich will dich jetzt nicht überfahren damit, das war nicht vorbereitet, aber ich finde den Ansatz cool und den darfst du ruhig auch mal erzählen.
bin seit einiger Zeit dabei, ein System zu entwickeln, ein, ich nenne es jetzt mal übertrieben, ein All-in-One-Audit-Tool, in dem bis zu 9 Kategorien von einer Webseite überprüft werden, angefangen über, werden alle datenschutzrechtlichen Aspekte eingehalten, sprich, werden irgendwelche Dienste, die eigentlich erst nach dem Consent auslösen dürfen, vor dem Consent ausgelöst, denn da gibt es eine sehr, sehr große Rechtsunsicherheit. Das heißt, die meisten setzen ein Consent-Tool ein, denken, sie haben alles richtig eingerichtet, aber dadurch, dass das Detailwissen in der Tiefe fehlt, rutscht dann noch das ein oder andere Tool durch, sei es bewusst oder unbewusst. Es gibt auch Agenturen, die halt sehr bewusst das durchrutschen lassen, also nach dem Motto, wenn kein Kläger, dann kein Angeklagter, bis hin zu, werden alle SEO Grundprinzipien eingehalten. Wie sieht es mit der Barrierefreiheit aus? Ein Thema, was ja auch immer stärker wird und viele Unternehmen auch das unterschätzen, mit welchen kleinen Methodiken, das man aber lösen könnte. Bis hin zur Nachhaltigkeit. Wie groß müssen denn die Videos und Bilder sein, die übermittelt werden? Also all das wird halt in diesem Tool getestet. Das Tool nennt sich Exetex. Könnt ihr gerne schon mal googeln. Nach den restlichen Informationen auf der Seite werdet ihr noch nicht fündig werden. Google mag meine Seite noch nicht so richtig. Ich hoffe, sie kommt noch nach oben.
Ja, dann hoffe ich, dass du in die richtige Datenanalyse gehst. Ansonsten folgt dem Joachim einfach bei LinkedIn. Da wird er Content zu dem Tool und zu generell zu der Entwicklung auch geben. Ich danke dir ganz herzlich, mein Lieber, auch dass du am Tag nach deinem Geburtstag auf der Konferenz hergekommen bist. Ja, und würde sagen, bis ganz bald mal wieder, ne? Und ihr bleibt gerne dran, denn wir haben noch 2 tolle Gäste. Ja, und schwupps sitzt mein 4. Gast bzw. meine 4. Gästin hier vor mir auf der SEO Campix in Berlin. Ja, und ich freue mich, denn ich habe sie einfach spontan überfallen. Wir kennen uns schon so lange, sie hat sich hingesetzt und erst 10 Sekunden vorm Interview hat sie gesagt, was machen wir denn eigentlich? Das werte ich mal als großen Vertrauensbeweis, ja, und sage ganz herzlich willkommen hier bei der ersten Folge von Behind the Story on Tour an meine liebe Beatrice Köhler aus unserer Bubble. Ja, Beatrice, du bist ja hier auf der SEO Campix auch als Expertin. Sie ist Expertin für Local SEO, aber auch für anderes Online-Marketing. Und du bist ja ganz sicher auch, wie meine anderen Gäste, nicht als SEO-Expertin auf die Welt gekommen. Erzähl doch mal so ganz kurz, wie kam es dazu, dass du heute hier auf dieser Konferenz bist und, ich darf sagen, Land auf Land ab als Expertin für Local SEO giltst?
Also an dieser Stelle kann ich auf einen Podcast verweisen, den wir beide ja schon zusammen gemacht haben, wo ich sehr viel darüber erzähle, wo ich beruflich herkomme. In der Kurzfassung, ich habe ganz klassisch BWL studiert, habe dann Marketing gemacht, habe in einer Werbeagentur gearbeitet, ganz klassisch Print, TV, diesen Kram, den wir halt vor 20, 25, 30 Jahren so gemacht haben. Dann kamen meine Kinder. Und dann habe ich nebenbei angefangen, einen Ernährungsblog zu machen und habe 10 Jahre später oder fast 10 Jahre später festgestellt, dass ich SEO mache mit diesem Blog und bin dann einfach in der Suchmaschinenoptimierung hängen geblieben und habe bedingt durch eigene viele, viele, viele Umzüge in meinem Leben festgestellt, dass dieses Local-SEO total spannend ist, weil das sowohl den Menschen als auch den Unternehmen hilft und ich es relativ cool finde, dass ich damit Geld verdienen kann.
Also ist quasi sozusagen durch deine Umzüge musstest du auch immer Unternehmen suchen, Gaststätten suchen, Ärzte suchen und solche Sachen und hast irgendwie gemerkt, dieses, wenn jemand einen guten Local-SEO-Eintrag hat, dann hilft das schon, oder?
Ja, genau. Das war die Motivation. Total egoistisch.
Ist ja nichts Schlimmes dabei. Wobei ich frage dich nachher auch nach einem Zitat und Joachim Nickel, der war jetzt im Podcast schon vor dir dran, der hat gesagt, sein Lieblingszitat ist, Ego ist dein Feind oder so ähnlich. Ich bin mal gespannt, musst du selber nochmal reinhören, aber hat er schon ein bisschen recht, ja. Okay, ich habe auch hier, du kennst es ja schon, denn du bist die einzige von meinen Gästen heute, die schon im Langformat war. Du kennst es ja, wir haben eine Schnellfragerunde und hier habe ich auch eine verkürzte, aber wir machen sie trotzdem nochmal und dann werden wir das mal übereinander legen, mal gucken, wie du jetzt antwortest und wie du damals geantwortet hast. Okay, meine Schnellfragerunde, du kennst sie ja schon. Erste Frage, Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Warum?
Weil ich morgens am produktivsten bin und spätestens, also ausschlafen bedeutet für mich um 7 Uhr aus dem Bett purzeln. Furchtbar. Wirklich furchtbar, egal wann ich ins Bett gehe. Also.
Okay. Also du kannst gar nicht lang schlafen. Okay. Zweite Frage, da habe ich jetzt eine Tendenz, wo die Antwort hingeht. Kaffee oder Tee?
Tee. Und Kaffee nur, wenn ich müde bin, weil ich zu früh aus dem Bett gepurzelt bin.
Ich hätte jetzt gedacht, aufgrund der Tatsache, dass du nie lang schlafen kannst, dann am Morgen erstmal eine Ladung Koffein.
Nee, Tee.
Okay. Gut, dann sind wir schon bei der dritten Frage. Das ist nämlich genau die. Ich sage mal so, im Laufe des Lebens, des Berufs und normalen Lebens, in Anführungszeichen, hat man Lieblingsbücher, Lieblingsfilme, Lieblingszitate, Lieblingsmenschen. Gibt es irgendwas, was dich wahnsinnig inspiriert hat und was du unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben möchtest?
Ich bleibe bei der Antwort, bei den Personen oder bei der Person Vera von Birkenbühl. Nach wie vor ein beeindruckender Mensch oder war ein beeindruckender Mensch. Und bei den Büchern hat überhaupt nichts mit dem Fachlichen zu tun. Aber ich liebe Tolkien und ich liebe den Herrn der Ringe und alle Bücher, die noch so drumherum sind. Ich glaube, ich habe den Herrn der Ringe 13 Mal, 14 Mal gelesen. Liebe ich.
Also, wie findest du die Umsetzung der Filme?
Teilweise sehr gut. Teilweise werden aber Rollen verfälscht. Also Arwen ist viel wichtiger im Film als in den Büchern zum Beispiel. Also das finde ich ein bisschen schade.
Okay. Wenn du in Urlaub fährst, und ich weiß ja jetzt, ich glaube, darf es auch verraten, weil es ist ja fast öffentlich, also zumindest alle, die ich kenne, wissen das, dass du Wohnmobil hast und Wohnmobilfan bist. Wenn ihr fahrt, du und dein Mann oder Familie, geht's ans Meer oder geht's in die Berge?
Urlaub immer am Meer, Zwischentrips, Städte.
Wow. Berge gar nicht so dein Ding?
Doch, zum Wandern, aber ist nicht so das Ding von meinem Mann. Deswegen haben wir einen Kompromiss gefunden. Wandern gehe ich dann alleine. Da treffe ich mich dann mit meiner Schwester, aber dann nicht mit dem Wohnmobil. Wohnmobilisten sind sehr eigen, was Ordnung und Chaos und sowas angeht. Und meine Schwester und ich, wir matchen nicht beim Wohnmobilen. Gar nicht.
Und was ich übrigens gelernt habe, jetzt in diesen Tagen hier in Berlin, dass man im Wohnmobil rausfindet, aus welchem Gefäß der Wein am besten schmeckt. Das hat die Beatrice nämlich beim Mittagessen erzählt, dass sie festgestellt hat, dass eine bestimmte Weinsorte aus einem Keramikgefäß im Wohnmobil einfach Bombe schmeckt. Ja, und da wäre sie zu Hause nie drauf gekommen. Also, ja, man lernt überall dazu. Meine Liebe, welche App benutzt du am meisten?
LinkedIn. Beim letzten Mal war es noch ein Spiel. Habe ich runtergeworfen nach unserem Gespräch. Also ich habe gnadenlos alle Spiele von meinem Handy runtergeworfen. Und es ist LinkedIn und dann auch nur im beruflichen Kontext und privat könnte es Instagram sein.
Okay, ihr seht, ihr Lieben da draußen, diesen Podcast zu hören, bringt was. Das ist Win-Win. Sowohl für die Gäste, die vor dem Mikro sitzen, als auch für euch, wenn ihr da irgendwelche Lehren draus zieht. Okay, dann haben wir schon die letzte Frage von der Schnellfragerunde. Und ich würde dich bitten, ist gar keine Frage, sondern ein Satz, diesen Satz zu vervollständigen. Am besten entspanne ich
im Wald.
Habt ihr euch abgesprochen?
Nein, wer hat's noch gesagt? Ah, witzig.
Warum?
Weil es da ruhig ist, beziehungsweise die Geräusche, die da sind, haben nichts mit allen anderen Geräuschen zu tun. Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Geraschel im Busch, weil irgendeine Meise unterwegs ist, Echsen, die einen über dem Weg laufen, Wald.
Jetzt gehen wir mal weiter. Also das war schon die Schnellfragerunde. Gehen wir mal weiter in meinem Skript. Und meine Frage wäre, du bist ja jetzt schon Expertin für Local SEO. Ich weiß gar nicht, ob du dich selber so definierst. Kannst du gleich nochmal was zu sagen? Aber ich glaube schon. Gab es irgendwann so den einen Punkt, also du hast ja jetzt gesagt, okay, ich bin viel umgezogen und habe dann gemerkt, jetzt so ein bisschen aus der Adlerperspektive, habe dann irgendwann gemerkt, so Local-SEO-Einträge sind verschiedene, da gibt es verschiedene Qualitäten, manchmal findet man Leute, manchmal nicht. Gab es irgendwo so den einen Punkt, wo du gemerkt hast für dich, das ist mein Ding, das möchte ich machen, oder ist es mehr so schleichend passiert?
Tatsächlich war es eine geschäftliche Entscheidung. Ich habe geschaut, wo kann ich mich gut positionieren, wo haben wir noch eine Lücke? Wo gibt es noch nicht so viele Experten und Expertinnen? Also ich sage mal, der Sven Deutschländer ist ja großartig im Local SEO. Stefan Tschisch macht kein Local SEO mehr, so wie früher. Also die Ex-Patrick Hunemor ist noch sehr gut in dem, was er tut. Aber er ist ja in einem größeren Umfeld unterwegs. Also es war auf der einen Seite eine rationale Entscheidung. Wo haben wir noch nicht so einen großen Wettbewerb, in welcher Nische? Und dann war es eben doch so ein Stück weit eine emotionale Entscheidung, weil ich so ein bisschen auch nach was Sinnstiftendem suche und gesagt habe, boah, ich will aber irgendwas machen, was so mehr Wirkung zeigt. Und ich bin in einem regionalen Unternehmerverband jetzt seit anderthalb Jahren auch drin. Und wenn ich so sehe, wie es den Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen in den Innenstädten geht, das ist einfach bitter notwendig, dass wir da über lokale Auffindbarkeit im Internet reden, damit die Menschen es attraktiv finden, in die Innenstadt reinzugehen. Mhm. Also ist so ein bisschen rein geschäftlicher Gedankengang gewesen, womit kann ich Geld verdienen, womit kann ich mich, meine Familie annähern, wo kann ich eine Altersvorsorge reinentwickeln, aber auch dieses, naja, was kann ich denn Nützliches tun? Und ob es jetzt den dritten Goldhändler braucht in einem Ort mit 200.000 Einwohnern, das ist nochmal eine ganz andere Frage, ne? Aber da habe ich ja Einfluss drauf, welche Kunden ich bediene und welche nicht.
Ja, finde ich total spannend. Und auch zu sagen, okay, es gibt auch nicht nur ein Kriterium, das vielleicht die Lust dazu geführt hat, das zu tun, sondern zu sagen, okay, es gab einmal den wirtschaftlichen Aspekt und es gibt aber auch den Wirkungsaspekt. Das finde ich auch total wichtig. Und spannend auch, finde ich, ganz ehrlich, dass in so einem Segment, das ja wirklich wahnsinnig viele Unternehmen interessieren müsste, in unserem Online-Marketing Dunstkreis, so möchte ich es mal nennen, ganz wenige Experten eigentlich positioniert sind. Wobei das ja eigentlich ein Markt ist, der riesig ist. Ne? Und also das fand ich super clever von dir, das so zu machen. Eine Frage an der Stelle, und das ist jetzt auch die nächste Frage hier in unserem Interview. Jetzt ist ja Local SEO für mich, ich fange nochmal anders an, ich will es mal so sagen. Auf der Konferenz hier reden wir relativ wenig über KI, aber trotzdem auch intensiv. Haben wir ja heute auch diskutiert, das ist ja so ein Diskussionsformat hier. Mag ich sehr, dass auch verschiedene Perspektiven wertneutral aufeinanderprallen und wir da übereinander reden oder miteinander reden, so muss ich sagen. Aber jetzt ist Local SEO für mich erstmal ein Thema, wo KI nicht so reinspielt. Wenn du jetzt sagen würdest, kannst du mir gerne widersprechen, aber für mich jetzt gefühlt, ich habe jetzt noch keinen KI-Bot gesehen, der sagt, ich optimiere deinen Local-SEO-Eintrag, vielleicht gibt es das schon, kannst du uns gerne mal aufklären. Wenn du jetzt sagen würdest, so das nächste Top-Ding in dieser Branche, das sind die nächsten News, das nächste dicke Ding, was da kommt, was ist das? Ist das auch KI, auch in dem Segment oder gibt es was anderes?
Also ich kann von meinem täglichen Doing natürlich nur ausgehen. Also wir haben oder ich habe sehr viele Prozesse schon automatisiert im Local SEO, sei es jetzt Rezensionsmanagement, wo sich eine Automation die Bewertungen zieht, eine KI dann die Antworten schreibt, ich dann eine E-Mail bekomme oder der Kunde, die Kundin eine E-Mail bekommt, wo drin steht, hey, guck dir die Bewertungen und die Antworten an, gib sie frei und dann läuft die nächste Automation los und schreibt halt die Antworten rein. Und umgekehrt kann man natürlich auch Automationen aufsetzen, die sagen, scanne mal die Seite und erstell mal die Texte für das Google Business Profil, also erstell die Unternehmensbeschreibung, Produkte, Dienstleistungen, Beiträge, alles, was es eben so gibt. Also erstell den kompletten Content und dann lass mich nochmal gegenlesen. Und wenn ich das dann freigebe, kann ich teilweise diese Elemente auch schon über eine Automation online stellen. Also wir sind in meiner Wahrnehmung in der lokalen Suchmaschinenoptimierung oder in der lokalen Optimierung schon viel weiter, als es nach außen scheint. Also auch das Thema Landingpage-Erstellung für den Zahnarzt in Karlsruhe oder das Brautmodengeschäft in Köln. Also man kann schon unglaublich viel, also ich arbeite eher mit Teilautomatisierung in Kombination mit KI und betone aber Teilautomatisierung, weil ich diese menschliche Komponente extrem wichtig finde, dass da wirklich gegengelesen wird, dass der Kunde, die Kundin die Texte freigibt, die Bilder freigibt, alles, was dazugehört. Und ich glaube, das wird noch mehr werden. Und ich glaube, wir werden in Zukunft auch deutlich mehr schrottige Google Business Profile beispielsweise sehen, weil Menschen glauben, sie könnten das jetzt alles nur noch automatisiert steuern. Aber dann, wir haben ja eben auch ein schönes Thema gehabt, ist vielleicht ein mittelmäßiger Content besser als gar kein Content auf so einem Profil. Ja. Und dann sage ich, ja, statt in so einer Unternehmensbeschreibung herzlich willkommen bei Maler Firma Müller, dann ist es doch vielleicht besser, wenn da steht Malerfirma Müller in Karlsruhe bietet Tapezierarbeiten, bla blub. Also dann ist, glaube ich, dieser KI-erstellte Text immer noch besser, als sich gar nicht drum zu kümmern. Also ich glaube, wir kommen da immer mehr rein in Automationen, KI. Also ich sehe es einfach in meinem Geschäftsmodell. Also.
Spannend, hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hast du natürlich total recht. Und jetzt normalerweise würde ich nach einem konkreten Tipp fragen. Also die letzte Frage ist eigentlich, hast du einen konkreten Tipp? Mache ich bei dir aber nicht. Und zwar deswegen, weil du gar nicht jetzt erwähnt hast, mit welchem Thema du hier bist. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Tipp für die Leute. Denn du hast ja nicht, man sollte ja jetzt mal denken, wir haben über Google Maps gesprochen, Google Bewertung, Google Business Profil, aber du hast ja ein ganz anderes Thema und vielleicht erzählst du da nochmal zwei Sätze zu.
Sehr gerne. Ich habe das Thema Apple Business mitgebracht, also das Unternehmensprofil von Apple in Apple Maps. Und wir haben wirklich viele Apple-Nutzer und Nutzerinnen in der Dachregion. Also ich habe nur die Zahlen für die Dachregion recherchiert. Also wir reden von 22, 23 Millionen in etwa. Davon nutzen etwa 80% regelmäßig auch die Apple-Karte. Also nicht alle und auch nicht immer, aber regelmäßig. Dieses ganze System ist in modernen Fahrzeugen verbaut. Also da liegt unglaublich viel Potenzial. Und mein Tipp ist einfach, schaut doch mal auf maps.apple.com, sucht nach eurem Unternehmen und sichert euch euer Unternehmen. Das ist bei Apple ein bisschen komplexer, als es bei Google ist. Dafür habe ich diese nervige Videoverifizierung nicht, sondern ich verifiziere mich halt über Geschäftsunterlagen. Aber sichert euch mal diese Profile und schaut euch an, wie ihr die optimieren könnt, weil da einfach Potenzial liegt. Apple-Nutzer verdienen im Schnitt mehr Geld, sind investitionsfreudiger. Jünger sind sie, also ist ein total spannendes Umfeld. Machen wir für alle unsere Kunden und Kundinnen und ihr Wolfgang ja auch, hast du ja vorhin auch erzählt. Also das ist so, im Prinzip ist es ja ein Tipp, kümmert euch um eure Apple-Profile. Auch da gibt es spannende Bewertungssysteme, nur nicht mit Sternen, sondern mit Daumen hoch, Daumen runter. Also bin da sehr begeistert von dem System.
Ja, das war ein super Tipp. Den könnt ihr draußen direkt mal umsetzen und mal unter maps.apple.com, da war es schon wieder, der böse Google-Mann, ja, mal nachschauen und das mal kontrollieren. Ansonsten folgt einfach der Beatrice Köhler bei LinkedIn, würde ich vorschlagen. Dann findet ihr alle Infos, solche tollen Tipps wie eben den und andere. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du auch in dem kurzen Format bei mir als Gast warst. Ja, und wir haben ja noch einen spannenden Konferenztag vor uns. Also, und für euch kommt jetzt gleich mein letzter Gast. Und ja, es wird bestimmt auch nochmal interessant. Bis dahin. Ja, ihr Lieben, und so ist es dann auch schon mein fünfter und für diese Konferenz letzter Gast dieser ersten Folge von Behind the Story on Tour. Und tatsächlich ist das eine Mehrfachpremiere, haben wir gerade festgestellt, denn erstens ist mein Gast Rick, sozusagen sind wir uns das erste Mal begegnet, also Premiere, dass wir uns live oder generell kennengelernt haben. Zum zweiten ist es seine Podcast-Premiere und zum dritten ist es eben Behind the Story on Tour-Premiere. Also mehr Premiere kann ich euch in dieser Ausgabe nicht bieten und ich freue mich wahnsinnig, dass der Rick spontan ebenfalls wie die anderen Gäste gesagt hat, ja, ich komme mal zu dir, wir machen das jetzt mal. Und jetzt sitzen wir hier und ich begrüße ganz herzlich als fünften Gast von Behind the Story on Tour Rick Steinicke. Und er hat gesagt, ganz einfach, Stein vorne wie Edelstein und Icke hinten wie der Berliner Ich sagt. Stimmt?
Absolut, ja. Ganz genau.
Okay, mein Lieber. Rick, du bist hier als Experte für Online-Marketing. Ja, ich würde es gar nicht weiter beschreiben, weil so gut kenne ich dich ja nicht. Ich würde dich einfach mal bitten, erklär mal kurz, was für eine Position hast du, was machst du? Und wichtig für mich in dem Podcast, das ist ja sozusagen eine verkürzte Heldenreise jetzt, was war so der auslösende Moment, als du gemerkt hast, okay, das, was ich jetzt gerade tue, ist das, was ich machen möchte?
Das ist eine sehr ausufernde Frage, aber ich versuche das mal ein bisschen zusammen zu bringen. Was mache ich gerade? Ich bin Geschäftsführer und Gründer und Inhaber von der Agentur Wir Branden in Berlin. Wir sind ein Unternehmen mit festangestellten möchte ich nicht sagen, sondern wir sind quasi zwei Freelancer, die eine Netzwerkagentur zusammen haben, haben ein Netzwerk aus circa 16 Partnern, die alle auch auf Freelance-Basis arbeiten. Es ist mehr oder weniger ein kuratiertes Netzwerk aus Freelancern, mit denen ich seit Minimum 7 Jahren schon zusammenarbeite. Also ich weiß, was ich kriege. Und wenn du uns buchst, hast du halt die Power von 17 Leuten. Und ja, aus 17 Leuten, die halt immer projektbasierend dazu gebucht werden. Also du hast halt die Power von einer Full-Service-Agentur, aber halt nicht den Wasserkopf, den du dahinter bezahlst. Und das ist für unsere Kunden, also für uns immer ein sehr, sehr schönes Geschäftsmodell, weil ja, wir immer nur auf Projektbasis zusammenkommen und dementsprechend damit vollem Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen für den Kunden versuchen, die besten Dienstleistungen zu erbringen. Genau.
Aber bist schon so im Marketingumfeld, also Online-Marketing, das heißt, die Leute kommen zu dir und wollen die Website besser vermarktet haben oder ein Relaunch oder so, solche Dinge, oder?
Ja, genau. Also wir sind, als wir branden, eine Online-Marketing-Agentur oder Online-Marketing-First-Agentur sozusagen, kommen aus dem klassischen SEO-Bereich. Ich bin in der absoluten Basis technischer SEO gewesen, habe mich dann dadurch immer weiterentwickelt. Man kommt in Content-Themen, man kommt in Kreativthemen, man kommt ins Link-Building etc. pp., sodass man irgendwann die ganze Klaviatur mitspielen kann. Und das Problem, was ich halt gesehen habe mit meinem Geschäftspartner zusammen, was wir beide gesehen haben, war halt die Sache, ich hatte das vorhin in meinem Vortrag zwar oder glaube ich kurz erwähnt, das Problem, was du halt hast, ist, wenn du sagst, ich kriege ein gewisses Wachstum hin bei Kundenprojekten, dann haben wir schon sehr, sehr viele Marken beziehungsweise sehr, sehr viele Webseiten, Webshops bestenfalls immer dann scheitern sehen, wenn sie zu erfolgreich wurden. Warum ist das passiert? Naja, meistens hatten sie keine Markenidentität, die dahinter mitgewachsen ist, oder der Kunde wusste nicht, warum er dieses Produkt bei dem und dem Shop kaufen sollte, weil kein Mehrwert für ihn da war. Und das heißt im Endeffekt, wenn ich sage, ich mache dich erfolgreich oder ich mache dich sichtbar, das ist es ja in der Regel, dann muss ich auch wissen, ja, was mache ich denn sichtbar? Habe ich eine Markenidentität? Habe ich einen Kern? Was ist denn die Sichtbarkeit? Ich habe es bei vielen Kunden erlebt, die sagen, ja, die haben Dropshipping-Sachen gekauft, verkauft, sind unfassbar erfolgreich gewesen. Und in dem Moment, wo sie sehr erfolgreich waren, kommt eine andere Firma, die sich einen Markenkern gibt, und kauft in dem Fall in China dieselben Messer ein und verkauft sie hier für denselben Preis, aber bei dem wird dann eher gekauft, einfach nur, weil er eine Geschichte zu erzählen hat. Und da, glaube ich, geben wir uns beide da ganz kurz die Hand zu sagen, ja, okay, dann was ist denn der Grund, warum du kaufst? Ja? Irgendwann bist du in einem Preiskampf, das hatte ich ja gesagt vorhin, du bist dann irgendwann in einem Preiskampf, wenn du erfolgreich bist, und den willst du nicht, weil dann hast du einfach keine Existenzberechtigung mehr, wenn du es halt nicht mit dem Markenkern mitdenkst. Und deswegen mache ich das, was ich jetzt tue.
Genau, und das ist ja auch sozusagen unser Credo, das ich in meinem Vortrag auch erwähnt habe, dass eine gute Markenidentität auch dazu führt, dass du unter Umständen sogar höhere Preise nehmen kannst. Das ist auch gar nicht schlimm, das sozusagen. Da gibt es ja dieses Beispiel, ich habe das vorhin erwähnt, sage ich auch gerne euch hier draußen. Das heißt Significant Objects, könnt ihr euch mal anschauen. Ist einfach ein Experiment gewesen von Menschen in den USA, die eBay-Produkte gekauft haben, die völlig kaputt waren, uralte, also ein Glas kaputt, eine Murmeln und so ein Zeug. Einziges Kriterium war, dass das nicht teurer war als 1,50 Dollar. Und die haben das genommen, haben die Originalbilder von dem Produkt, das sie gekauft haben, wieder ins Internet gestellt, wieder zu eBay und haben eine tolle Geschichte dazu erzählt. Warum sind die Kugeln alle kaputt? Was ist passiert? Und haben exorbitant hohe Verkaufspreise erzielt. Das ist immer so, nehmen wir Storyteller gerne als Beleg dafür, dass eine gute Geschichte auch eine Auswirkung auf den Preis haben kann. Du bist nicht mehr vergleichbar und so weiter. Okay, ich habe hier, mein lieber Rick, eine Schnellfragerunde. Das ist einfach so, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Das heißt, ich stelle jetzt ein paar Fragen und du antwortest einfach so nach deinem Gusto dazu, okay? Erste Frage, und ich weiß ja, du hast Kinder, ich will jetzt gar nichts über das Alter sagen und so weiter, hast du ja vorhin erzählt, aber übrigens sitzen wir beide in der gleichen oder saßen heute den ganzen Tag als Nachbarn in der gleichen letzten Reihe im Vortrag, da sind wir uns schon sozusagen, haben wir schon den ganzen Tag miteinander verbracht. Aber jetzt die erste Schnellfrage, Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides. Warum? Es kommt drauf an, wie meine Kinder mich in den Schlafrhythmus lassen, aber nach persönlichem Credo Frühaufsteher.
Bringst du sie abends ins Bett und schläfst dann schon mal mit ein, oder?
Ja, und basierend genau darauf Nachteule. Ich habe halt eine Stunde oder zwei Stunden mehr Schlaf dadurch und muss dann nacharbeiten. Was sollen wir machen?
Okay, alles klar. Zweite Frage, Kaffee oder Tee?
Kaffee. Hundertprozentig Kaffee.
Also dann haben wir jetzt, glaube ich, ihr Lieben, ihr habt es jetzt am Stück gehört, mir hat sich das jetzt über ein paar Stunden hingezogen mit den Interviews. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie Pari. Ne? Wir hatten zweimal Tee, zweimal Kaffee, einmal beides. Also ich glaube, es hat sich ganz gut die Waage gehalten. Bin ich ganz froh, weil am Anfang ging das doch sehr stark in Richtung Tee. Ja, und ich bin ja auch eher so ein Kaffeetyp. Okay, mein Lieber, du bist jetzt noch nicht so alt, aber trotzdem hast du auch schon eine ganz schöne berufliche Vita und hast ja auch Kinder, Familie und so weiter. Im Leben gibt es manchmal so ein Buch oder so ein Film oder so ein Zitat oder so einen Moment, bei dem man sagt, das hat mich sehr geprägt. Gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, das ist so mein Credo, das führe ich so mit und würde ich auch gerne weitergeben?
Was ich meinen Kindern immer grundsätzlich mitgebe, ist die Weisheit meiner Oma, die immer gesagt hat, du kannst machen, was du willst, aber lass dich nicht erwischen.
Ja, das finde ich auch mal ein Megatipp, das stimmt, ja. Man muss immer halt im Zweifel im Zweifel dann auch weg sein, wenn es darauf ankommt, ja. Okay, lassen wir mal so stehen. Wenn du in Urlaub fährst mit Familie oder alleine, Meer oder Berge?
Berge.
Mann, du bist der Erste. Ja? Wir hatten nur Meer bisher und vielleicht auch mal Berge, aber du magst die Berge, weil?
Naja, Meer, okay, ich habe einen Strand und da kann ich rumliegen, aber am Bergsee habe ich noch ein geiles Panorama. Also das toppt man nicht. Außerdem im Winter am Meer ist völliger Blödsinn. Da bin ich lieber auf dem Berg und fahre Ski. Also wenn ich es mir aussuchen kann, Berge.
Bist du Skifahrer?
Snowboarder.
Okay. Wie viele Knochenbrüche schon?
Tatsächlich keine. Gelenke eher durch Handball und Kampfsport kaputt, aber Knochenbrüche hatte ich gar nichts.
Toi, toi, toi. Ich wünsche dir, dass es immer so bleibt. Welche App benutzt du so am Tag am meisten?
Das ist tatsächlich Motion. Das ist mein Projektmanagement-Tool. Das benutze ich am meisten. Ansonsten die Klassiker Slack, WhatsApp, E-Mail-Programme.
Motion finde ich insofern spannend, weil hatte ich noch nie, aber du hast ja beim Mittagessen schon davon erzählt. Erklär doch mal kurz, was der große Vorteil von Motion ist, ohne dass wir für das Tool Werbung machen wollen. Das sind ja keine Affiliates, ich kannte es gar nicht, aber trotzdem, du hast ja gesagt, das hilft dir bei bestimmten Punkten. Erklär doch mal, warum.
Na, im Endeffekt habe ich bei Motion ein KI-gestütztes Projektmanagement-Tool, was gleichzeitig auf den Zugriff auf alle meine Kalender hat. Sei es die privaten Kalender, die ich mit meiner Frau teile, um zu gucken, wann habe ich ein Meeting, wann hat sie ein Meeting, wann hätten wir Zeit für uns mal Mittagessen zu gehen, sowas kommt ja vor, wann habe ich Termine mit den Kindern und so weiter. Ja, dann habe ich gleichzeitig auch noch die arbeitsrelevanten Termine, hat einen kompletten Zugriff auf meine Google-Kalender und plant mir halt alle Tasks, die ich eingebe, drumherum, so dass ich nie in die Verlegenheit komme, dass ich einen Task vergesse. Und das nimmt mir einfach unglaublich viel Kopfschmerz. Ja. Ich komme morgens an den Arbeitsplatz, mache einen Rechner auf, sage so, was haben wir heute zu tun, gucke mir die Liste an, alles klar, super. Ja, ich könnte mir natürlich auch mit Stift und Zettel die Liste selber schreiben, aber naja, wenn es halt nicht in dem Pool drin steht oder nicht im Kalender drin steht, sondern ich nur selber es geschrieben habe, dann kann ich es ja auch selber löschen. Und dann ist die Gefahr, dass ich selber es nicht mache, auch da, ehrlicherweise. Und Motion hilft mir, mein Kollege oder mein Partner kann mir dann Tickets einstellen, ein Kunde kann mir Tickets einstellen, Rückfragen dazu geben. Und es ist nicht günstig, das gebe ich ja ehrlicherweise zu, aber ich habe halt einfach keine Kopfschmerzen. Und das ist der Punkt.
Was ich sehr sympathisch fand, und deswegen erwähne ich das jetzt auch mal, weil ich glaube, du bist auch nicht böse, wenn ich das sage. Rick ist derjenige, der, glaube ich, von allen Konferenzteilnehmern hier die kürzeste Anreise hat. Oder war der Letzte heute Morgen? Oder sozusagen, um es ganz ehrlich zu sagen, der Einzige, der zu spät kam. Ja? Und dann hast du ganz sympathisch so gesagt, ja, ich bin halt so jemand, der zu spät kommt und da hilft mir so ein Tool halt weiter. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, der Einstiegssatz von mir ist, hallo, mein Name ist Rick Steinig, ich habe ein Zeitproblem. Und also ich habe offensichtlich ein Zeitproblem. Im Übrigen kennt ihr eigentlich noch die Leute, die in der Schule direkt daneben gewohnt haben, immer zu spät kommen? Ja, das bin ja nicht. Ich komme halt immer auf den letzten Drücker, was sowas angeht. Aber wenn, dann bin ich halt auch da und bin halt auch in dem Moment. Ne? Und das ist, wird mir manchmal zum Verhängnis, aber ich glaube, ich habe das ganz gut abmoderiert, wenn ich das mal so für mich sagen darf.
Ja, hast du absolut. Das macht dich auch ehrlich gesagt menschlich und sympathisch und war jetzt auch nicht irgendwie übertrieben der halbe Vormittag schon mal ein paar Minuten. War schon absolut okay. Jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen in deine berufliche Vita. Also hast du uns ja erklärt, was du machst mit eurem Freelancer-Netzwerk, so nenne ich das mal. Jetzt weiß ich nicht, wie, du bist ja tatsächlich noch einer, also du bist, glaube ich, der jüngste Gast, den ich heute interviewe. Ich weiß jetzt die Alter von den anderen nicht. Ist ja auch egal, weil worauf ich hinaus will ist, du hattest ja wahrscheinlich irgendwann auch mal einen Berufswunsch. Also Jungs wollen ja klassisch so Lokomotivführer oder keine Ahnung, irgend sowas werden, ja, Astronaut oder so. Und irgendwann bist du ja in das Metier gerutscht, sage ich jetzt mal, oder da angekommen, wo du jetzt bist. Gab es da irgendwie so einen auslösenden Moment? Gab es einen Punkt in deinem Leben, an dem du gesagt hast, boah, dieses Internetding, so Marketing, so, das ist irgendwie mein Punkt? Und wenn ja, kannst du dich daran erinnern und den beschreiben?
Also diesen klassischen Berufswunsch, dass ich sage, ich will Feuerwehrmann werden, Polizist oder so, den hatte ich nie. Den hatte ich wirklich nie. Hab da lange auch schon mal versucht, drüber zu reflektieren, hatte ich nie. Ich hatte für mich immer nur definiert, ich habe irgendwie Bock aufzustehen und was zu machen, was Spaß macht. Ich wollte was machen, was mir Spaß macht und ich hatte irgendwann mal den Tipp bekommen von jemandem nach dem Abitur, wo ich Praktikaplätze gesucht habe und so weiter, der gesagt hat, bevor du da irgendein Praktikum irgendwo machst, setz dich mal einen Tag auf die Friedrichstraße und guck dir die Leute an. Guck dir die Leute an, wie sie rumlaufen, wenn sie zur Arbeit gehen. Und du sitzt den ganzen Tag im Café und guck dir die Leute an, wie sie nach Hause gehen. Was haben die für Klamotten an? Und sind die glücklich? So das. Und die, die glücklich aussehen beim Kommen und beim Gehen. Die, die nicht aussehen, als ob sie sich irgendwie verstellen müssen und so weiter. Die fragst du mal, was sie beruflich machen. So. War relativ einfach, weil sie hatten meistens Konzertdaten oder Metalband-T-Shirts an. Meistens dasselbe. Das war relativ klar, die sind irgendwelche, ich sag mal liebevoll Kellerkinder, arbeiten am Computer. So. Und das hatte ich vorhin eingangs auch erzählt. Wie bin ich zum PC gekommen? Relativ simpel. Ich habe im Alter von sechs, sieben Jahren meinem Vater seine Windows-Partition dreimal so dermaßen zerlegt, dass er sämtliche Daten darüber verloren hat. Inklusive externe Laufwerke, die damals noch Streamer hießen, ich glaube, so hieß das, dass mein Vater gesagt hat, komm, hier bei ihm im Büro waren sechs, sieben alte Rechner, standen rum, die sollten aussortiert werden. Und die hat er mir alle mit nach Hause gebracht und gesagt, so, jetzt gehst du nie wieder an meinen PC, da stehen sieben Rechner, willst du einen PC haben, bau dir einen zusammen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, aber es ging. Es ging sogar so weit, dass ich am Ende einen schnelleren Rechner hatte als mein Vater, weil ich irgendwelche RAM-Chips zusammengekloppt habe. Ich habe bis, ohne Witz, ich sage das ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Damals konntest du die Laufwerke oder die Rechner sogar noch übertakten, indem du einen Power-Knopf oder einen Turbo-Modus eingedrückt hast. Und den habe ich mit einem Zahnstocher festgeklemmt. Das Problem war, mein Rechner wurde zu heiß, weil die Lüfter nicht funktioniert haben. Also habe ich das Gehäuse abgeschraubt und mir einen Ventilator von Mutti genommen und den Ventilator auf den Rechner gelegt. Und damit war mein Rechner schneller als der von meinem Vater. Ich war da 8 oder 9, als ich das rausgefunden habe. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Und ich habe, wie gesagt, eine Affinität irgendwie zur Technik, das funktioniert schon immer bei mir, keine Ahnung warum. Meine Mutter sagt immer, ich weiß so viel. Ich sage, ich weiß überhaupt nichts, ich rat halte gut. Ich bin gut im Raten, offensichtlich. Das kann ich und ich hatte Lust, was zu tun, was mir Spaß macht. Und ich habe irgendwie total Spaß daran, neue Dinge zu lernen und bin neugierig. Ich habe immer ein Grundinteresse an allem, war schon immer so. Und immer, wenn irgendwo was ist und ich was habe, womit man rumspielen kann, ja, zum Beispiel das Aufnahmegerät, würde mich schon mal interessieren, welche Knöpfe kann ich denn da drücken? Ich will rumfummeln daran und probieren. So. Und dementsprechend das alles zusammengewürfelt, in ein Konstrukt gepresst, heißt eigentlich kannst du alles so ein bisschen gut, aber nichts Richtiges. Ja, und irgendwie habe ich rausgefunden, dass das die Definition für SEO ist. Du musst alles ein bisschen gut können, aber nichts richtig. Für einen Programmierer bin ich zu schlecht, für einen Content-Creator kann ich nicht schreiben, für einen Techniker habe ich zu wenig Ahnung, für einen ITler kann ich zu wenig rechnen. Ja, aber die Schnittmenge davon ist SEO. Und ich kann reden und ich kann den Leuten erklären, was sie machen. Und ich kann dem ITler sagen, was er machen soll, weil das, was der Kunde mir sagt, kann ich übersetzen in das, was der ITler hören muss, damit er was Sinnvolles schreibt. Oder inzwischen KI das sinnvoll schreibt. Kann man sich jetzt aussuchen. Und das, was dann rauskommt, muss ich dem Kunden in seiner Sprache erklären können. Das heißt, wenn du mich fragst, warum bist du SEO? Naja, ich kann nichts und ganz gut raten. Und wenn du mich fragst, warum bist du gut in deinem Job? Ich bin nicht gut in meinem Job, aber ich kann dir erklären, was ich tue. Und ich glaube, das ist der Punkt, der witzigerweise auch wieder eine Schnittmenge von uns beiden, Storytelling, ja, zu sagen, ich kann dir erklären, was das ist, ich kann erklären, warum es so funktioniert. Und ich kann mit den Leuten sprechen.
Ist so ein bisschen dein USP, glaube ich, an der Stelle, ja, in dem Umfeld, ja. Zwei witzige Aspekte. Du hast eine Sache nicht erzählt, die du vorhin im Vortrag erzählt hast, die hole ich jetzt nach. Du hast gesagt, mein Papa hat mir 6 oder 7 Gehäuse dahingestellt. Ich habe irgendwie angefangen, irgendwas zusammenzulöten, habe mir ein paar Stromschläge abgehört. Das fand ich ganz lustig und witzig. Das kannst du jetzt nicht sehen, aber ich... Ach nee, jetzt ist er auch weg. Aber guck mal, da drüben steht noch der Platz, an dem der liebe Bob. Grüße gehen raus an Bob, denn der schneidet das alles, was wir hier live aufnehmen und vertont das wie immer. Bester Bob der Welt, ja, lieber Stefan Nische. Aber da stand vorhin sein Laptop und guck mal, was daneben steht. Ein Lüfter.
Da steht ein Windventilator.
Genau, also das Problem besteht heute noch. 20 Jahre später wollten wir noch...
Wer muss das Zahnstocher einmal weg von der Bohrtaste? Dann ist der Trieber. Muss ich ihm nachher sagen.
Ja, genau. Den Tipp musst du ihm nachher mal geben. Wir gehen ja nachher zusammen Abendessen. Freue ich mich schon drauf. Mein Lieber, jetzt bist du sozusagen in dieser Welt angekommen. Du hast dich sozusagen auch definiert und du weißt, was du kannst, was du nicht kannst. Du bist jetzt ein SEO-Online-Marketing-Spezialist in diesem Netzwerk. Frage in die Zukunft gerichtet. Und jetzt ist es ja heute so, dass man nicht mehr sagen kann, was in 5 oder 10 Jahren ist. Ich glaube, diesen Planungshorizont haben wir im Marketing schon gar nicht mehr. Ja. Aber wo siehst du dich in der Zukunft? Wo geht's hin mit der Branche und auch mit dir?
Mit der Branche wird, also das ist ein Stück weit eine philosophische Frage, ne? Das ist ganz klar. Ich glaube, was uns dominieren wird für die nächsten 3 bis 5 Jahre, ist das ganze Thema KI. Ich glaube, die Luft wird für klassische Agenturen unfassbar dünn. Einfach nur, ich glaube, die große Zeit der Freelancer kommt wieder, was das angeht. Problem ist dann natürlich wieder, wer ist gut, wer nicht gut, was sind Bewertungen wert? Heutzutage scheinbar gar nichts mehr, weil du hast ja das Hauptproblem, dass der Laie oder der Kunde keine Kompetenz bewerten kann. Kann er nicht. Da steht jemand, der erzählt ihm, das kann ich. Und der hat vielleicht einen Ruf. Den hat er sich aufgebaut durch Google-Bewertung. Ob er die selber geschrieben hat oder nicht, wissen wir nicht. Und wenn du jetzt jemanden hast, der vernünftiges Social Engineering beherrscht, ja, und mit den Leuten irgendwie reden kann, kann dir das auch glaubhaft machen, dass er das kann. Ob das Ergebnis dann da ist oder nicht, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht und der Kunde ist recht. Ist leider so. Ja, und das ist halt immer das Problem, dass wir halt Kompetenzen nicht bewerten können, wenn sie nicht irgendwie skalierbar, messbar, nachweisbar sind. So, das ist ein Problem. Dementsprechend glaube ich, dass ganz viele Freelancer sich in den nächsten Jahren irgendwo wieder eine goldene Nase verdienen, bis dann die Gegenbewegung wieder kippt, dass man sagt, es werden wieder große Agenturen gesucht. Aber ich glaube halt, wie gesagt, durch dieses KI-Thema, dass es immer mehr Freelancer geben wird, die immer mehr Leistung anbieten können, weil sie halt eine KI in der Tasche haben, die ihnen hilft. Ich glaube, dass das ganze Ding in den nächsten weiterer Horizont 6 Jahre plus genau den Gegenschwenk dann wieder übernehmen wird, weil wir halt ein massives Trust-Problem kriegen den Kunden gegenüber, weil am Ende des Tages, ja, viele Freelancer hatten wir ja schon mal und dann haben die Leute gesagt, wir arbeiten nicht mit Freelancer zusammen, den vertrauen wir nicht, weil was ist, wenn der krank ist und so weiter und so fort. Ich glaube sogar so weit daran, dass ich sage oder dass wir gesagt haben, unsere Netzwerkagentur bleibt eine Netzwerkagentur, als solche bestehen, damit wir halt genau da in diesem Bereich sagen, hey, wir können das und das abbilden. Wir haben ein festes Konstrukt von Leuten, denen wir vertrauen, weil ich glaube, Vertrauen ist ein ganz, ganz großer Wert, den wir heute eigentlich kaum noch bezahlen können, dass wir das haben. Und ich glaube, dass wir dadurch flexibel genug auf die Anforderungen des Marktes reagieren können, ehrlicherweise. Wenn du mich fragst, wo geht's mit mir hin?
Ja, genau.
Ich habe mir, als wir Brandon gegründet haben, im Anfang 24, waren wir da in den Kinderschuhen sozusagen. Und mein Partner kommt ursprünglich aus dem Online-Shop-Bereich, aus dem Shopify-Bereich. Und wir beide hatten eigentlich gesagt, wir wollen mit keinem anderen Partner irgendwas zusammen machen. Wir wollen was alleine machen, wir wollen ein eigenes Projekt aufstellen. Hast du natürlich Probleme, war das mit Urlaub, war das mit krank, du hast Kinder. Er hat auch Kinder inzwischen. Schwierig, ja? Vertretbarkeit. Und weil wir uns halt auch schon seit 10 Jahren kennen, habe ich ihn angerufen und gesagt, pass auf, ich habe keine Lust, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, du hast keine Lust, mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Es wäre das Dümmste der Welt, wenn wir es jetzt tun würden, oder? Sagt er, ja, sag ich, siehst du, und jetzt erzähle ich dir in den nächsten 10 Minuten, warum wir es machen sollten. Ich weiß nicht, welche Rede ich da, woher der Herrgott mir sie in den Mund gelegt hat, keine Ahnung. Aber danach war völlig klar, wir gehen den Weg zusammen. Und eine der Sachen, warum wir gesagt haben, wir machen das zusammen, ist, wir wollen eine Firma aufbauen, in der wir gerne als Angestellte gearbeitet hätten. Weil er kommt aus vielen, war bei vielen Agenturen, vielen Inhouse-Projekten, ich ebenfalls. Und da haben wir ganz, ganz viele Dinge gesehen, die ganz cool waren. Aber ich glaube, den Menschen prägt am meisten die Dinge, die er sieht, wo er sagt, das will ich für meine Zukunft nicht. Es ist ja ganz einfach. Wenn ich dich frage, was willst du für einen Kaffee trinken, ist halt schwerer für dich zu entscheiden, als zu sagen, möchtest du einen Cortado oder einen Flat White? Weil die Auswahl zu sagen, nein, fällt mir viel leichter. Nein, kriege ich schneller über die Lippen als ein Ja. So. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gesagt haben, anhand dieser Historie zu sagen, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, so behandelt man keine Menschen. Der Agenturerfolg schön und gut auf dem Rücken von 3 oder 4 Mitarbeitenden, ja, und wenn die dann weg sind, was machen wir dann? Habe ich schon zu Hunderttausenden gesehen. Und das ist was ich für die Zukunft nicht will. Also ich will eine Firma haben, die ich wahrscheinlich noch mit 60 habe, wo ich gerne noch das Gesicht der Firma bin.
Was noch sehr lange hin ist, muss man jetzt sagen.
Ja. Ach, du schmeichelst mir, aber ja.
Sag mal, wie alt bist du?
38.
So, also bitte.
Ja, sehr lange. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Weg zu gehen. Also ja. Genau. Aber ich möchte die Firma, ich möchte am liebsten sagen, ich arbeite so lange an, mit in dieser Firma. Vielleicht können meine Kinder da drin arbeiten. Vielleicht hat meine Frau irgendwann keinen Bock mehr auf ihren Job, dann kann die bei mir auch noch was machen. Vielleicht kann ich Arbeitgeber sein, kann Leute ausbilden und kann andere groß machen, andere in die Sichtbarkeit bringen und kann da meinen Mini-Teil dazu beitragen und kann halt sagen, hey, Skalierung, Wachstum, ja, aber alle schön ruhig, immer gesund wachsen und nichts überstürzen. Viele Firmen habe ich am Wachstum scheitern sehen. Die sind schneller gewachsen, als sie Prozesse hatten und denen ist, implodiert das Ding irgendwann. Das fliegt dir alles um die Ohren. Und da habe ich keine Lust drauf. Und dann wachse ich halt lieber 2-3 Jahre langsamer, verstehen ganz viele Leute, haben überhaupt kein Verständnis dafür und sagen, ja, warum nicht schneller und hier und da, warum kein Investor? Ja, nee, will ich nicht, bin ich nicht. Ich möchte das kontrollierbar halten und ich bin zufrieden, ich bin glücklich damit. Und das ist das Wichtige.
Na, ich glaube, das ist das Credo. Man muss einfach mit dem, was man tut, zufrieden sein und glücklich sein. Mein Lieber, mit Blick auf die Zeit, jetzt noch die letzte Frage. Ihr habt jetzt sehr lange durchgehalten. Vielen Dank dafür an euch alle, also die ganzen 5 Gäste und die Gastinterviews. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, wie euch das Format gefallen hat. Spielt mir das gerne zurück, gerne wieder als PN oder als Kommentar oder was auch immer. Ich freue mich über alles. Natürlich auch wieder ein Abo dalassen. Aber bevor ich mich jetzt aus dieser Folge, aus dieser ersten Folge Behind the Story on Tour verabschiede, hat natürlich der Rick noch die letzte Frage. Und mit Blick auf die Zeit, eine kurze Antwort bitte, Rick, für zum Thema: Hast du einen konkreten Tipp aus deinem Segment? Du bist ja auch Online-Marketing-Experte, SEO. Gibt es irgendwas? Es sind sehr viele Unternehmer, Freelancer draußen, die hier zuhören. Hast du irgendeinen Tipp, von dem du sagst, das wäre jetzt so meine Empfehlung, wenn ich einfach nochmal über das Thema nachdenken würde als Unternehmer? Oder ja, was sollen die Leute tun jetzt?
Ein bisschen spezifisch die Frage natürlich gestellt. Was ich grundsätzlich als Tipp mitgeben kann, ist natürlich eine Sache, die wahrscheinlich schon 1000 Mal irgendwo gesagt wurde. Aber wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was habe ich oder was würde ich besser machen, wenn ich nochmal anfangen würde? Ich würde viel schneller mit Produkten an den Markt gehen, auch wenn sie noch nicht fertig sind. Ich habe in meinem Leben mich ganz oft, ja, soll ich, ist es noch zu früh, muss noch, nein, geh raus. Wenn's kacke ist, werden die Leute dir das sagen. Und überraschenderweise sind die Leute mit viel, viel weniger total happy als du, der mit dabei ist. Und der eine, der dir dann sagt, du, da und da und da, fehlt noch eine Ecke von dem Produkt. Sag ich, ey, Mensch, super, danke, dass du es mir sagst. Cool, wir können zusammen wachsen. Für eine Jahreslizenz kriegst du dafür als Tipp 20% Rabatt und du bist noch ein Jahr bei mir Kunde. Und die Leute sind unfassbar glücklich. Also das ist der Punkt. Macht euch nicht einen Kopf über Perfektion. 80% an Markt gehen, die letzten 20%, die schaffen wir in dem Moment, wenn es Tool am Markt ist, ja, zum Beispiel. Und das würde ich machen. Einfach mehr Mut haben, mehr ausprobieren. Wir haben nicht die Zeit, alles perfekt zu zerdenken, ja, um dann zu merken, es gibt gar keine Kundschaft dafür. Habe ich schon sehr viel Zeit und Geld verbrannt. Also von der Seite her, das wäre mein Tipp.
Ja, allgemein. Super Tipp. Und ich sage immer, es haben sich schon Leute zu Tode geplant. Ne? Ist, glaube ich, die gleiche Aussage, ja. Und für euch da draußen noch, habe ich doch tatsächlich noch eine Info, die vielleicht interessant ist. Der Rick hat nämlich ein Mega-Tool gebaut, hat er heute auch vorgestellt. Ich sage mal Content-Erstellung, Content-Maschine mit KI, aber auch mit Human in the Loop. Und es matcht sehr gut mit dem Storytelling Operating System, das ich ja auch schon angekündigt hatte. Und wir haben heute tatsächlich auch schon, und das seht ihr wieder mal den Wert von solchen Konferenzen. Man sitzt nebeneinander, man lernt sich kennen, man ist sympathisch. Man merkt auch, da matcht vielleicht ein Produkt miteinander. Und dann entstehen Kooperationen. Wir wären uns nie begegnet, wenn wir nicht heute hier bei Marco Young und den Leuten von der Campix wären. Und dann werden wir vielleicht sogar zusammen ein Tool an den Start bringen. Das werden wir beide kommunizieren über unsere Kanäle. Also folgt uns auch da gerne, weil ich glaube, das könnte echt ein richtig geiles Ding werden. Und ja, ich freue mich, dass du da warst. Das war dein erster Podcast. Hat, glaube ich, nicht wehgetan. Euch, ihr Lieben da draußen, nächste Folge wird wieder eine ganz normale, lange Story-Folge und ich freue mich schon wahnsinnig, denn die Cordula Fronzen ist jetzt am nächsten Donnerstag, glaube ich, bei mir im Studio. Das heißt, die nächste Folge mit Cordula Fronzen. Ja, und dann freue ich mich auf die nächste Episode von Behind the Story on Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Feedback. Bis dahin. Ciao.